Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart International, Europapokal. Und wer hätte das gedacht? In einer Saison, in der man nur an 6 Spieltagen überhaupt auf einem Platz in der Liga lag, der für den Europapokal berechtigt hätte. Und dennoch sorgt jetzt der DFB-Pokalsieg dazu, dass man versöhnlich aus dieser Saison rausgeht. Zeigt zweierlei. Zum einen, es war nicht die einfachste Saison für alle VfB-Fans. Und zum anderen, wie sehr sich die Ansprüche dann doch inzwischen verschoben haben. Und ich freue mich, dass wir über all das sprechen können. Jetzt mit Martin Harsch, dem frischgebackenen DFB-Pokalsieger vom Brustring-Talk, jetzt hier im Rasenfunk.
Der Rasenfunk Royal.
Wir haben immer ein super Publikum und ich hoffe, dass Sie den Verein auch weiterhin unterstützen werden. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen auf nicht mal 24 Stunden, nachdem das DFB-Pokalfinale angepfiffen wurde. Und dementsprechend dürfte der Endorphinanteil im Blut von Martin Harsch noch ganz schön hoch sein. Martin, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann.
Wie geht's dir?
Mir geht's heute richtig gut, überraschenderweise, total überraschenderweise, natürlich mit dem Pokalsieg im Rücken. Es ist natürlich ein sehr schöner Sonntag. Gestern um die Zeit war es noch nicht ganz so cool. Da war ich dann doch zugegeben sehr, sehr angespannt, sehr nervös. Mhm. Was dann irgendwann besser geworden ist in der ersten Halbzeit.
Und irgendwann ist nach dem 3:0 dann, oder?
Ja, aber ich kenne ja meinen Verein und es war nett. Also kurze Vorgeschichte, ich habe zu denen gehört, die keine Tickets bekommen haben. Ich war nicht in Berlin, das heißt, ich habe das daheim geschaut, beziehungsweise nicht daheim, aber mit Freunden und Familien. So gesehen war es auch ganz cool. Ich konnte am Ende mit meinen Kindern feiern. War emotional dann auch echt cool. Es war denen ihr erster Titel und so gesehen, die wollten dann schon in der zweiten Halbzeit, da können wir schon feiern und irgendwas. Ich habe gesagt, Leute, das ist Fußball, da kann noch was passieren und das ist mein Verein, das ist der VfB. Und siehe da, ab der 80. Minute, wie ihr alle gesehen habt, ist es nochmal ein bisschen spannend geworden. 4:1, da denkst du, ja, alles gut, 4:1, Ehrentreffer, ganz cool. Und dann 2 Minuten danach, das herrliche Eigentor, also immer ein schöner kannst du ein Tor eigentlich nicht reinmachen, wie Joshua Wagnermann in dem Moment. Und dann war die letzten 5 Minuten echt, die 10 Minuten waren nochmal richtig, richtig zittern angesagt und war total spannend auch natürlich zu sehen, wie meine Kinder da mitgegangen sind, aber da ging bei mir auch echt der Pegel nochmal ganz, ganz gewaltig hoch. Mhm. Und so gesehen war ich dann froh, dass der Abpfiff da war und danach war es pure Erleichterung, pure Freude und als VfB-Fan hast du ja nicht so viele Titel zu bejubeln in deinem Leben. Ich habe geguckt, es ist mein 5., den ich mitfeiern konnte.
Ja, immerhin.
Immerhin und natürlich ganz, ganz groß und jetzt in Stuttgart wird gefeiert, aber ich bin hier, ist auch ein bisschen angenehmer. Ich lasse die feiern, das ist alles cool. Die sollen da schon ein paar 100.000 heute feiern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da sind, aber die sollen es genießen in Stuttgart.
Ja, also ich kann dir sagen, ich war ja in Berlin, ich war im Stadion, ich war in ICEs mit sehr vielen Stuttgart-Fans. Das muss man so sagen, da waren einige auch nicht mehr feiertauglich, aber die Stimmung war bei allen so wie bei dir, einfach große Erleichterung und Erschöpfung. Und dieses wirklich, also ich glaube, es war mein 4. Pokalfinale vor Ort, davon noch 2 als Fan und, 3 als, na gut, beim letzten würde ich mich nicht mehr als Fan bezeichnen, aber auf jeden Fall jetzt war ich das erstmal akkreditiert, um so zu sagen. Und es war wirklich das stimmungsvollste Fußballspiel, bei dem ich seit ganz langem war und definitiv das stimmungsvollste Pokalspiel, das ich gesehen habe. Aber es gab 2 Momente, in denen jeweils eine Fankurve so ein bisschen, denen so die Luft rausgesaugt wurde in diesem immerwährenden Anfeuern und sehr, sehr lautem Singen. Und das eine war nach dem 0:3 auf Bielefelder Seite und das andere war nach dem 2:4 auf Stuttgarter Seite. Es war auch nicht lange, jeweils so, ja, wie man es halt so kennt, so 30 Sekunden stehen wir alle Fahnen still und alle orientieren sich neu und dann geht's halt umso lauter wieder los und so weiter. Das ist ja das Einzige, was man als Fan tun kann, deswegen tut man es umso verzweifelter und lauter in solchen Situationen. Aber das waren wirklich die einzigen beiden Momente, in denen es mal ruhig war im Stadion. In einem aber ansonsten absolut bemerkenswerten Finale. Also wir müssen das ja jetzt nicht im Detail sportlich analysieren, aber also ich kam nicht an dem Gedanken vorbei, ehrlich gesagt, bei allen Toren vom VfB Stuttgart, dass ich mir gedacht habe, naja, also in der Saison hatte man wirklich, wirklich viel Pech. Wir werden gleich drüber sprechen. Ja. Es war natürlich auch Unvermögen. Das ist immer das, wo die VfB-Fans so sauer auf mich geworden sind, wenn ich darauf hingewiesen habe, Defensive nicht ganz so stabil. Aber offensiv hatte man unglaubliches Pech. Und in diesem Spiel, da fiel jetzt einfach alles auf Seite des VfB. Und das sollte dann anscheinend einfach so sein.
Es war schon, ich fand, dieses Spiel gestern war schon ein bisschen Abbild von der Saison. Hm. Auf vielen Aspekten hin. Ja. Also du hast in der Saison, du hast so ein paar Highlight-Spiele gehabt. Du hast Dortmund gehabt, du hast Freiburg gehabt, also wo du mal 5-1, 4-0 gewonnen hast. Du hattest das Spiel gegen die Young Boys Bern, wo du 5-1 gewonnen hast. Es waren Tage, an denen alles funktioniert hat, an denen die Effektivität da war, wo alles da war. Und das haben wir heute, gestern, in diesen 20 Minuten, es hat einfach perfekt funktioniert. Es war der vierte Torschuss, 3 Treffer, also effektiver kannst du eigentlich nicht mehr spielen. Und dann war aber auch schon so das, was wir in der Saison oft gehabt haben, ein bisschen dieses Unvermögen. Dann hast du, es waren in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit echt noch gute Chancen da und dann hast du es nicht mehr sauber ausgespielt. Mhm. Und das hat uns eigentlich auch so die ganze Saison durchbegleitet und deswegen fand ich das so interessant, die späten Gegentore, die uns auch die ganze Saison begleitet haben, die Abwehr, die wieder schwimmt. Also es war eigentlich, ich fand es war wahnsinnig viel von dieser Saison in diesen 90 Minuten drin. Das fand ich so spannend eigentlich gestern.
Ja, und was ich interessant fand, war, danach waren einige wenige Spieler auch in der Mixzone und haben noch gesprochen, also sehr, sehr weit nach Abpfiff, da war dann schon, die erste Feierrunde war schon lange vorbei und da war unter anderem Jeff Chabot und den habe ich dann gefragt, ja, wie war denn das jetzt dann hinten raus, als es nochmal eng wurde? Und der war aber total entspannt, der hat gesagt, nee, das war gar kein Problem, weil Führung war hoch genug. Da war mir völlig klar, dass nichts mehr passiert. Und ich hatte so diese 2 Bielefelder Chancen vor Augen, die Nübel pariert hat und dachte mir so, wirklich? Das hätte ich total gerne nach dem 3-4 nochmal gesehen, ob das wirklich so sicher war. Aber er hatte tatsächlich diese Überzeugung, also ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie gespielt war. Und gleichzeitig war das Liegenlassen der Chancen aufs 5-0, das war zwar schon so ein bisschen typisch VfB, aber irgendwie auch nicht, denn ich fand, sie haben die Chancen liegen lassen, weil sie zu verspielt waren. Genau. Weil sie dann Lust hatten nochmal, ich leg nochmal quer, ich will jetzt der sein, der noch ein Tor auflegt und nicht derselbe abschließt und ich bin nicht zielstrebig, sondern ich will es schön ausspielen. Und das ist ja eigentlich etwas, also eigentlich wollen wir ja schönen Fußball sehen, das war jetzt nicht so laissez-faire liegen lassen, meiner Meinung nach.
Ja, aber es war schon genau, wie du gesagt hast. Es war noch, komm, ich spiele noch den einen Pass, ich versuche es noch schöner zu machen. Und das war, hat mich während der Saison schon ab und zu ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil man versucht hat, ah, komm, es geht noch ein Ticken schöner, anstatt eben mal, wie es ist in der ersten Halbzeit, da wurde direkt der Abschluss gesucht, also das Tor von Undav. Ja. Also der hat nicht nochmal geguckt, es ist ja noch einer mitgelaufen, nee, ich mache das Ding jetzt selber. Oder Enzo mit dem Ding zum 4-0, er hat auch, okay, ich mache das Ding selber. Und zum Thema, dass die entspannt waren, während der Übertragung gab es einen Blick auf die Bank, da war Chabot ja schon ausgewechselt, saß da mit Enzo und ich glaube stand 2-4 oder 1-4, die haben da gescherzt und gelacht, ich dachte auch so, cool, wie entspannt ihr seid, ich bin's nicht, aber die haben das wahrscheinlich eher, deswegen, es war wirklich aus voller Überzeugung raus, ja, das packen wir, das läuft, also da passiert uns nichts mehr, ich glaube, die waren sich da wirklich felsensicher, weil die sind auf der Bank gesessen und haben da rumgeflaxt und rumgelacht, obwohl bei dem ein oder anderen Fan das Herz, glaube ich, echt schon nochmal ordentlich in die Hose gerutscht ist. Ja, wie du sagtest, da dieses Rumgestocher dann nochmal, dieses kurz vorm 3-4, da war echt nochmal ein bisschen Panik, aber am Ende hat es funktioniert und
am Ende hat es funktioniert.
Genau.
Und es war dann, also es war wirklich ein tolles Finale, auch weil eben beide Fanlager, weil beide Teams, auch beidseitig die Spieler einfach, ja, alle haben alles reingeworfen. Die schöne alte Phrase. Und am Ende muss es halt einer gewinnen, aber es war wirklich ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Auch unheimlich interessant, die Bielefelder danach in der Mixzone zu erleben. Ehrlicherweise auch Unterschied Dritte Liga, Erste Liga, Tag und Nacht. Die Drittligaspieler kommen auf die Journalisten zu, begrüßen sie, fragen, habt ihr alles, wollt ihr noch was? Okay, danke, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und die Stuttgarter mit einer Arroganz, die aber ehrlich gesagt alle Erstligaspieler haben. Also ich will jetzt nicht sagen, die VfB-Spieler sind besonders arrogant, aber wirklich, da wird nicht Hallo gesagt. Tschüss wurde dann gesagt, aber halt im Sinne von, ja, wir gehen jetzt alle einsaufen. Also das war wirklich total interessant, das zu sehen. Das in diesem Aufeinandertreffen hatte ich das schon ganz lange nicht mehr. Aber
ich
es war,
auch.
Ja.
Genau, weil du auch gesagt hast, ich muss echt auch nochmal ganz, ganz dicke Props an die Bielefelder Fans richten, was die da abgerissen haben in Berlin, also die gesamte Zeit, als sie in Berlin waren, was die im Stadion haben, auch eine sehr geile Choreo gehabt und der Mannschaft, da kannst du einfach auch nur einen Hut ziehen. An dem Tag hat es für sie leider halt nicht gepasst, für uns zum Glück natürlich. Das war dann nett, meine Frau meinte, ja, die Bielefelder sind schon traurig. Ich sage, na klar, die haben das Finale verloren, da bist du traurig, das ist verstehe ich, ja, aber ich fand, was die abgerissen haben im Stadion, der Weg dahin, letztendlich musst du dich als VfB-Fan ja bedanken, dass die Leverkusen ausgeschaltet haben. Ja. Weil, ich sind mal ganz ehrlich, hätten wir gestern gegen Leverkusen gespielt, ich weiß nicht, ob ich heute als Pokalsieger da sitzen würde. Das bin ich mir unsicher. Aber deswegen kannst echt nur einen Hut ziehen vor dem, was Bielefeld da gemacht hat. Ganz stark.
Auch beide Fanszenen, ich weiß, das Thema Pyrotechnik ist jetzt nochmal ein eigenes, ich will die Debatte nicht aufmachen, aber was an Stimmung da war und wie viele Transparente auch gezeigt wurden, auch von Stuttgarter Seite in Richtung des Arminia-Fans, der ja bei der Messerstecherei eingegriffen hat und dabei schwer verletzt worden ist, also beidseitig großer Respekt. Nach dem Spiel habe ich dann auch erfahren, dieser Fan war sogar auch in irgendeiner Form im Stadion. Genaueres weiß ich dazu auch nicht. Aber das war wirklich auch rund um das ganze Spiel zu spüren. Frotzeleien gab's. Es gab auch Kontrollgänge von Stiernacken im Zug von München nach Berlin. Ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, was passiert wäre, wenn sich da jemand als Amine geoutet hätte. Ich weiß nur, dass es das gab. Das ist halt dieses maskuline Gehabe, was es offenbar, ja, ohne dass es offenbar nicht geht.
Genau, leider aber immer noch gibt.
Aber es waren unglaublich viele Familien da und es waren unglaublich viele langjährige Fans mit da. Das hast du richtig gemerkt. Also das ist jetzt nicht der billige Diss, nachdem es klingt, aber als ich beim Spiel Freiburg gegen Leipzig war, bei dem Pokalfinale, da hast du einfach bei Leipzig gesehen, logischerweise, wie gesagt, das ist jetzt gar nicht als Diss gemeint, dass das eine andere Fanbase ist. Das können ja nicht Leute sein, die schon seit 30 Jahren mit dabei sind und die noch nie sowas Tolles erlebt haben und die nie geglaubt hätten, dass sie nach Berlin kommen und deswegen vor allem mit großen Augen stehen und wo quasi alles, was gebrandet war im Olympiastadion, wurde abfotografiert von so manchen Menschen mit Klapphandys, also mit so Handytaschen, die zum Klappen sind. Die waren einfach völlig begeistert und hatten, ich habe sehr, sehr viele Tränen in den Augen gesehen, schon vor Anpfiff. Das war wirklich was Besonderes. Und für den VfB ja insofern eine Rettung der Saison, ich habe es ja schon angesprochen, weil man dann den Europapokal damit sicher hat. Was glaubst du denn jetzt, wenn du mal versuchst, da ein Zwischenfazit zu ziehen? Was bedeutet das denn sportlich, finanziell und vielleicht auch für den Kader, dass man das jetzt tatsächlich über diesen Umweg doch irgendwie noch geschafft hat, in die Europa League zu kommen?
Ich glaube, es ist eminent wichtig, dass wir es geschafft haben, weil der VfB hat vor der Saison schon, kann man sagen, finanziell wirklich zugelangt. Ja, ich meine, allein im Sturm wurden gut 50 Millionen ausgegeben für Amunda von Demirovic. Das ist für den VfB einfach eine Wahnsinnshausnummer. Ja, natürlich, es war klar, wir haben Spieler verkauft, wir haben Geld durch Gerasi bekommen und so weiter. Und es war klar, durch die Champions League wirst du richtig, richtig viel Geld verdienen. Alles überhaupt steht außer Frage. Aber natürlich ist der Kader ja trotzdem noch da. Ja, das heißt, du hast trotzdem noch einen Unda und einen Demirovic und andere Spieler, die ja nicht ganz schlecht Geld verdienen. So, und das heißt natürlich, macht es dir für die nächste Saison das Leben schon einfacher, wenn du weißt, du hast diese Einnahmen aus der Euroleague. Die sind natürlich lang nicht so hoch wie in der Champions League, keine Frage. Aber es ist natürlich eine ganz andere Perspektive, wenn du den Spielern sagen kannst, hey, auch einem Stiller und allen anderen. Es werden Vereine anklopfen. Das ist beim VfB normal, dass nach einer halbwegs guten Saison oder auch einer nicht so guten Saison, wir müssen immer damit rechnen, dass Spieler von uns weggekauft werden. Und natürlich hast du ein bisschen andere Ausgangssituation, wenn du sagen kannst, guck mal, Angelo, wir spielen nächstes Jahr immer noch mal international. Komm, eine Saison geht noch bei uns. Und wie gesagt, du musst nicht jetzt auf jeden Cent umdrehen oder schon wieder überlegen, muss ich verkaufen, weil ich glaube, so ganz ohne die Einnahmen aus dem europäischen Geschäft, ich weiß nicht, Alex Werle hat immer gesagt, alles gut, haben eingeplant, aber ich weiß halt nicht, ich glaube, sie haben insgesamt schon damit gerechnet, dass sie wieder international spielen, weil den Kader musst du auch finanzieren. Mhm. Man ist ins Risiko gegangen, jetzt kannst du am Ende sagen, auch Liga, Platz 9, ja, nicht so geil, aber du hast es geschafft und ich glaube, das gibt uns eine gewisse Planungssicherheit und einfach die Chance, mit dem Kader, so gut wir ihn zusammenhalten können, weiterzuspielen und nächste Saison vielleicht, zugegeben, in der Euroleague auch eine bessere Figur abgeben können, weil das vielleicht echt wirklich eher unsere Kragenweite ist. muss man auch ganz ehrlich sagen, Champions League war am Ende vielleicht einfach eine Nummer zu groß für uns. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, das, wir haben eigentlich ganz gut abgeschnitten, aber vielleicht war es am Ende doch die kleine, die eine Spur zu groß und vielleicht können wir in der Euroleague einfach ein bisschen besser bestehen und dürfen ein Achtelfinalspiel sehen, vielleicht ein Viertelfinalspiel, was für uns Fans natürlich großartig wäre und natürlich dann auch finanziell auch wieder interessant wird, muss man auch fairerweise sagen. Also deswegen glaube ich, es war wahnsinnig wichtig, dass wir das geschafft haben für die nächste Saison und für die Planung für die nächste Saison.
Ja, auch deshalb, weil ja sogar rund um dieses Finale wieder Finanzthemen sich in den Vordergrund gedrängt haben. Also der eigentliche Hauptsponsor war jetzt nicht der Hauptsponsor im Finale. Du hast mir im Vorgespräch noch erzählt, du trägst für alle YouTube-Zusehenden, du trägst das Trikot, mit dem man zuletzt den DFB-Pokal geholt hat, 1997. Und hast mir erzählt, damals war das auch schon so, dass die Göttinger Gruppe, die da jetzt drauf ist, eigentlich gar nicht Sponsor gewesen wäre.
Also wir hatten in der Saison ja, die Älteren unter uns kennen es vielleicht, das berühmte Südmilch oder bekannte Südmilch, Logo, ja. Südmilch wie Wifit war das Logo die ganze Saison über und schon viele Jahre davor. Und zum Pokalfinale, da kenne ich aber die Geschichte auch nicht mehr, warum das zum Pokalfinale schon gewechselt wurde. Die etwas dubiose Göttinger Gruppe ist dann Sponsor geworden. Und das war interessanterweise, und ich fand das dann so interessant, als gestern die Meldung kam, ja, der VfB tritt beim Pokalfinale jetzt nicht mit dem Sponsor auf, man hat ihn kurzzeitig gewechselt. Und du suchst ja als Fußballfan ja immer so verzweifelt, so Statistiken,
die wirklich
sprechen. Ja, genau. Und sagst, geil, ist wie 97 und wir spielen gegen Drittligisten, der Meister geworden ist. Es ist alles für uns quasi parat gelegt. Und wie gesagt, das fand ich total interessant, dass wir auch da den Sponsor gewechselt haben. Und ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass auf dem Siegerfoto eben kein Wettanbieter drauf ist. Da muss ich dann schon ganz sagen, jetzt kann man sagen, ja gut, eine Bank, auch nicht so das Allergeilste, aber es war mir dann doch lieber als ein Wettanbieter.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Dahingehend kann man sich auch Arminia freuen, dass man aufgestiegen ist aus der dritten Liga, die ja auch einen weiteren Wettanbieter jetzt als neuen Namenssponsor hat, die den alten Wettanbieter ablösen. Jetzt geht es da ja um keine riesigen Summen. Also da hieß es, dass eine Tranche angeblich rund um 2,5 Millionen Euro nicht bezahlt worden sei.
Genau.
Und es ist aber gleichzeitig auch nicht der erste Sponsorenwechsel aufgrund von Zahlungswiderwilligkeit, würde ich jetzt mal sagen. Beim Ärmelsponsor hatte man das auch schon in dieser Saison erlebt beim VfB. Wie gesagt, ich glaube, in den Gesamtzahlen ist es nicht dramatisch, auch wenn man es nicht komplett bagatellisieren sollte. Sagt das irgendwas aus über das Sponsorenumfeld des VfB Stuttgart oder ist das jetzt einfach Pech?
Ich glaube, also den Wettanbieter, ich versuche wirklich den Namen immer nicht zu nennen, so gut es geht. Ich glaube, die hatten auch schon mal, ich weiß jetzt nicht, mit einem französischen Verein war da auch mal was, wo auch das Sponsoring recht abrupt beendet worden ist. Ich glaube auch Zahlungen, also da hat es auch nicht so ganz gepasst. Und es war ja so, der Vertrag war über 3 Jahre angedacht. Das heißt, es wäre an sich ja noch eine Saison gewesen. Und der VfB hatte wohl irgendein, wie auch immer geartetes Kündigungsrecht oder hat sich ein Kündigungsrecht in irgendeiner Vertragsklausel rausgesucht, ganz genau weiß ich es nicht. Und deswegen wurde es ja schon nach der Saison beendet und das lief wohl alles nicht ohne Zwischentöne ab. Der Wettanbieter hätte sich gewünscht, dass der neue Sponsor erst mit dem neuen Trikot vorgestellt wird, also dass man nicht schon so proaktiv sagt, hey, wir haben einen neuen Sponsor und wir lösen den Wettanbieter jetzt ab, aber das war quasi von denen ihrer Seite und vermutlich haben sie dann halt gesagt, so, dann zahlen wir halt die letzte Tranche nicht. Dann hat der VfB gesagt, so, wenn ihr das Ding nicht zahlt, dann wiederum seid ihr im Pokalfinale nicht auf dem Trikot drauf und die haben wohl nicht drauf reagiert und dann hat der VfB nach außen recht kurzfristig, aber ich meine, ich denke, so ein bisschen Vorlaufzeit haben sie schon gehabt, weil die Trikots mussten ja nun mal auch produziert werden, mussten ja irgendwie da sein. Und haben das dann eben am Tag davor geändert für alle VfB-Fans, die dieses wunderbare extra Pokaltrikot natürlich schon gekauft haben. Ist ein bisschen nervig. Haben wohl irgendwie ein paar Tausend schon gekauft. Und Alex Werle meinte, die kriegen wohl irgendeine Art der, keine Ahnung, wahrscheinlich ein 18,93 € Gutschein, irgend sowas Pfiffiges,
irgendwie
wird sich
sowas,
die Marketingabteilung mit Sicherheit einfallen lassen.
Ja, wahrscheinlich halt wirklich. Ich meine, das ist natürlich auch für den Verein doof gelaufen. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, wir sind immer noch nicht in deinen Aspekten drin, aber wenn du es erlaubst, wenn es für dich in Ordnung ist, dann lass doch kurz mal über diese finanzielle Seite eben mit Blick auf den VfB Stuttgart sprechen. Also man hat es ja eigentlich jetzt in einer guten Zeit geschafft, sich halbwegs zu konsolidieren. Es gibt zwar noch Verbindlichkeiten, ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag hieß es vor dieser Saison. Allerdings ist es auch ein bisschen schwierig, das zuzuordnen, was quasi in der Bilanz auftaucht, was in den DFL-Zahlen auftaucht. Insgesamt sagt man, dass 70 Millionen der 106 Millionen Personalkosten, das ist jetzt alles 22, 23, das waren die Personalkosten, das ist gar nicht so viel im Liga-Vergleich. Dennoch ist der VfB uns ja in Erinnerung geblieben als ein Verein, der immer sehr hohe Transfer-Plus, Transfererlöse erzielen musste, um eben weitere Verbindlichkeiten bedienen zu können und die auch abbauen zu können. Ich weiß, dass es von außen schwierig ist und die letzten Zahlen sind ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber kannst du uns so ein Gefühl dafür geben, wie weit ist denn der VfB bei dieser Entwicklung hin zu einer wirtschaftlichen, gesunden Stabilität?
Also ich glaube natürlich, diese Saison, die letzte Saison, diese Champions League Saison hat uns finanziell extrem weitergeholfen. Ja, also weil einfach wahnsinnig viel Geld geflossen ist. Man hat es auch im Umfeld, also Thema Sponsoren etc., hat man auch geschafft, sich sehr gut aufzustellen, finde ich. Also man hat extra einen Sponsor für die Einlaufkleidung, also für die Aufwärmkleidung. Also da haben Alex Werle und Ruben Kasper haben wirklich ziemlich Gas gegeben, haben da ziemlich viel bewegt und Geld rangeholt. Also das können sie auch wirklich gut. Ich finde, die Einnahmenseite war oft schon beim VfB nicht das Problem. Also wir konnten ihm eigentlich ganz gut Geld einnehmen. Wir haben auch durch Spielerverkäufe immer schon ganz gut Geld verdient. Wir erinnern uns an Gomez und wer alle für hohe Beträge gewechselt ist. Es war immer eher so das Ausgabenthema, was uns VfB-Fans ja immer so ein bisschen die Sorgen bereitet. Und es war auch in der Saison, hat man dann schon ein bisschen skeptisch drauf geguckt. Ist es wirklich so sinnvoll, so viel Geld für zwei neue Stürmer auszugeben? Also wir haben wahnsinnig viel Geld investiert. Und wenn man in der Historie vom VfB guckt, war es leider schon oft so, dass wir nach einer guten Saison, wo es klar war, wir haben viel Geld, in diesen Jahren oder in dieser Saison wurden oft die größten Fehler gemacht. Also dann hat man Spieler geholt, die halt nicht funktioniert haben. Das heißt, und dann bist du auf einem Champions League Kader, das heißt, sitzen geblieben, der wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Also das haben wir beim VfB eigentlich immer gut geschafft. Und das war oder ist, glaube ich, mit Sicherheit eine von den großen Sorgen, die wir haben. Und die Auswirkung, glaube ich, kannst du jetzt auch diese Saison noch nicht sehen, weil wenn so ein paar Verträge, also es sind ja sehr langfristige Verträge, wir haben auch ja nicht nur neue Spieler geholt, nein, sind ja auch einige Verträge verlängert worden, Leveling ist verlängert worden, Stiller ist verlängert worden, das ist ja alles nicht umsonst passiert, ja, das sind die Gehälter ja auch ordentlich oder dezent angehoben worden, ja, das Sebastian Hoeneß bekommt jetzt mit Sicherheit auch mehr Geld, ja, also der hat auch nicht auf der Mitgliederversammlung einfach nur aus Lust und Dollerei seinen Vertrag verlängert, sondern einfach auch natürlich für mehr Geld. Und das ist das, glaube ich, wo wir alle ein bisschen skeptisch drauf gucken und was man auch echt schwer einschätzen kann, wie teuer jetzt wirklich dieser Kader war und wie gut man mit diesen Champions League Millionen umgegangen ist. Wenn wir das halbwegs sinnvoll gemacht haben, sollte die Saison uns wirklich helfen, aus diesem finanziellen Loch, das Vorgenerationen hinterlassen haben, also Manager Vorgenerationen hinterlassen haben, langsam rauszukommen. Also weil Fabian Wohlgemuth versucht es wirklich mit einer sehr, unaufgeregten Transferpolitik eigentlich zu machen, finde ich. Also er versucht, du hast einen guten Mittelweg eigentlich aus bisschen günstigeren Spielern und du hast diese, in dem Fall jetzt auch wirklich die sehr teuren Spieler gehabt. Also man ist schon ein bisschen ins Risiko gegangen, aber ich glaube, man hat es nicht komplett übertrieben. Also hoffe ich von der finanziellen Natur. Ich meine, du hast auch so Volltreffer wie Nick Woldemade gehabt, der dich ja quasi nichts gekostet hat, also keine Ablöse und jetzt Nationalspieler ist. Also Wahnsinn. Also diese Transfers und sind natürlich von VfB wahnsinnig wichtig. Sven Mislintat hat das, fand ich, super gemacht. Ich meine, das sind ja auch noch die letzten Spieler jetzt, die wirklich in Enzo Mio, der vermutlich uns nach der Saison vielleicht verlassen wird. Das war ja einer von diesen Transfers, für wenig Geld geholt und jetzt verkaufst du ihn vielleicht für 20, 25 Millionen. Das ist ja, das hat der VfB immer gebraucht. Und das war immer das Notwendige, um aus diesem finanziellen Loch, wie du es, oder aus dieser Delle rauszukommen. Wir mussten immer Transferüberschuss, unter Mislintat war, glaube ich, immer so 20, 25 Millionen mussten wir einen Transferüberschuss machen. Und das hattest du letzte Saison nicht und das wirst du diese Saison auch nicht haben. Und so gesehen hoffe ich, dass das ein guter Weg ist, um jetzt wieder mit den internationalen Einnahmen, also von der Europa League, vielleicht nicht mehr zwingend jeden Spieler verkaufen zu müssen, für den es eine Anfrage gibt. Und uns weiter zu stabilisieren und mit Ausblick auf die nächste Saison auf jeden Fall wieder einen einstelligen Tabellenplatz und vielleicht halt mal ein, zwei Plätze höher kommen.
Ja, und das ist halt jetzt noch die Frage, würde einstelliger Tabellenplatz wirklich reichen? Ja, sie kalkulieren natürlich so, dass es reichen muss, weil alles andere wäre unseriös und die Zeiten sind hoffentlich erstmal vorbei beim VfB Stuttgart. Aber du hast es ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich haben wir das jetzt schon gebraucht, auch als Signal an die Spieler und es bietet auch eine gewisse Perspektive. Und Sebastian Hoeneß ist ein Trainer, der muss ein international spielendes Team trainieren. So gut ist er einfach. Und selbst wenn er jetzt nicht sofort kündigen und wechseln würde, wenn dem mal nicht so wäre, so schätze ich ihn nicht ein, ist es aber halt dennoch wichtig. Deswegen, und es gibt aber auch keine andere Variante für den VfB. Also man, ein Stück weit muss man jetzt ein Risiko gehen. Du musst jetzt einfach hoffen, diese Welle noch länger reiten zu können. Das Wichtige ist nur, vor allem bei der Vertragsgestaltung, bei der Vertragslaufzeit, unter anderem darauf zu achten, dass du dir nicht jetzt Fehler machst, die in 4 Jahren noch wehtun. Du darfst jetzt Fehler machen, die dann, wenn du das internationale Geschäft einmal verpasst, dann macht's auf jeden Fall, dann tut das auf jeden Fall weh. Aber länger sollte es nicht sein. Ob dem so ist, schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da ein Gefühl für hast.
Ist genau das, was du gesagt hast oder was ich vorhin auch meinte. Das ist, wir haben sehr oft eben diese Fehler begangen. Als es gut lief, hat man zu teure Spieler eingekauft, den Bestehenden zu gute Verträge gegeben und dann bist du die ja quasi nicht mehr losgeworden, als du eben nicht mehr Champions League oder nicht mehr Euroleague gespielt hast. Das ging beim VfB oft schnell, dann hast du ein gutes Jahr gehabt, das nächste war schon nicht mehr so gut und dann bist du abgestürzt und dann warst du irgendwie wieder Zwölfter oder Abstiegskampf. Und dann hattest du einen Kader gehabt und natürlich, wenn du einen Kader hast, der dann eher Abstiegskampf oder Mittelfeld, sind die Spieler auch nicht mehr so interessant, logischerweise. Das heißt, du kannst auch nicht mehr die Summen generieren, beziehungsweise sagt natürlich der Spieler, ich bekomme bei euch x Millionen, das bekomme ich beim anderen Verein nicht mehr, da bleibe ich doch mal schön hier. Und da hoffe ich eben auch, dass diese Fehler nicht wieder begangen worden sind. Und das merkt man halt leider erst in 2, 3 Jahren, wenn wir jetzt, keine Ahnung, was nächste Saison passiert, dann sind wir vielleicht 10. oder 9. sind nicht in dem Pokalfinale, das heißt, kommen nicht in die Europa League. Und dann wird es eben interessant, reicht es dann noch finanziell? Oder haben wir dann wieder diesen Kader, der uns einfach zu viel Geld kostet und wo wir am Ende wieder sagen, scheiße, wir müssen wieder verkaufen, wir müssen Spiele einfach wieder losbekommen. Und in der Regel sind es dann die Guten und du hast die vielleicht nicht so Guten, hast du halt noch auf dem Hof und musst denen ordentliches Gehalt zahlen. Ja. Also wie gesagt, es begleitet mich, es ist mein VfB-Fan-Dasein schon die ganze Zeit. Nach einer guten Saison kommt eine nicht so gute. Und dann irgendwann kommt der finanzielle Abstieg, weil einfach Fehler gemacht worden sind. Und da bin ich einfach wahnsinnig gespannt, ob sie sich dieses Mal besser aufgestellt haben. Ich sehe gerade so diese Vertragsverlängerungen, ein Leveling etc. Das sind natürlich schon Gehälter, die du stemmen musst. Und deswegen brauchen wir, ich glaube auch, ich bin gespannt, was sie als Ziel ausgeben für die nächste Saison. Aber so vom Gefühl würde ich sagen, wir müssen eigentlich in Richtung Europa League schielen. Sonst kannst du einen Kader mit einem Dennis Undaf, der ein verdammt gutes Gehalt bekommt und anderen, dann wirst du die Jungs nicht dauerhaft halten können.
Ja, das wäre auch mein Eindruck. Und das Interessante ist, jetzt haben wir uns die Brücke doch gebaut, in dem Blick ein bisschen mehr zurück. Wir haben jetzt sehr viel nach vorne geschaut, weil das ja auch einer der wesentlichen Aspekte dieser Saison war, dass du Schlüsselspieler verloren hast und das nicht wirklich auffangen konntest. Also natürlich vor allem Ito, Anton, Girassi. Die alle drei sind gewechselt und wurden ähnlich teuer versucht zu ersetzen, nicht alle drei gleich teuer, also vor allem Undaf und Demirovic haben natürlich viel Geld gekostet, aber jetzt eben mit dem Wissen von 34 Spieltagen ohne die, was ist denn jetzt so dein Fazit?
Ja, also das waren wirklich 3 absolute Säulen in der letzten Saison, das muss man wirklich sagen und ich denke, der Abgang von Girassi war dem VfB klar, das war klar, dass der kommt. Damit haben sie gerechnet, da waren sie gefühlt auch ein bisschen besser vorbereitet. Der Abgang von Anton hat uns Fans und den Verein, glaube ich, wirklich sehr, sehr kalt erwischt. Also damit hat man nicht gerechnet, es gab Wochen davor noch so, ja, mal treue Bekenntnis, hey, ich fühle mich hier wohl, Familie geht's gut, alles super. Ich verstehe es voll. Der bekommt in Dortmund irgendwie wahrscheinlich das dreifache Gehalt wie beim VfB. Wir sind Menschen. Es ist Geld. Es ist in Ordnung. Ich habe ihn auch nicht ausgepfiffen, als er ins Stadion kam. Hey, es ist seine Entscheidung. Es ist ein erwachsener Mensch. Soll er halt gehen. Ich muss nicht dick Freund mit ihm sein, aber auspfeifen fand ich jetzt nicht. Fand ich nicht so optimal. Und der Abgang hat uns, glaube ich, echt kalt erwischt. Und den haben wir auch nicht im Ansatz ersetzt bekommen. Mhm. Der war so wichtig für unser Spiel und letztendlich auch Ito, weil beide immer sehr viel fürs Spiel getan haben, für die Spieleröffnung. Und ein Jeff Chabot ist ein toller Abwehrrecke, aber das ist keiner, der ein Spiel macht. Das ist er definitiv nicht. Und das wurde uns in der Saison einfach auch zu Verhängnis, oder auch eben Ito, der einfach wahnsinnig viel gemacht hat, auch für den Spielaufbau. Und das hat total gefehlt. Und meines Erachtens, das war, wenn man jetzt so auf die Transfers guckt, das war der Fehler vor der Saison, dass man die Abwehr, das war unser größtes Problem. Und es wurde auch nicht, finde ich, nicht wirklich gut gelöst. Chabot ist ein solider Kicker, keine Frage, ist ein Abwehrrecke, der haut die Dinger hinten raus. Ich finde, er ist auch, er ist sehr präsent auf dem Feld, er ist wirklich ein guter Kicker, aber ersetzt einen Anton auf keinen Fall. Ito ist gar nicht ersetzt worden, eigentlich mehr oder weniger, und eigentlich erst in der Winterpause mit den Verpflichtungen von Finn Jeltsch und dem Chakes aus, jetzt hoffe ich Bern, doch, war glaube ich, ne, nicht Bern, Zürich.
Luzern,
ah Mensch. Erst da hat man eigentlich die Lücken so in der Abwehr wieder ein bisschen geschlossen, weil wir haben ja noch einen Al-Dakil verpflichtet, einen komplett verletzten Spieler für auch nicht wenig Geld. Das wäre so ein Transfer, den können wir echt noch ein bisschen bereuen, weil der hat die Saison, das hat nicht funktioniert. Durch seine Verletzungshistorie war recht teuer, war zum Beispiel einer von den Transfers, wo man sagen muss, mehr als hart an der Grenze. Und dadurch haben wir natürlich in der Abwehr wahnsinnige Lücken gehabt, kam natürlich noch dazu, wieder eine schwere Verletzung in der Abwehr, das kam ja auch noch hinzu. Und dann ist dir die Abwehr weggebrochen. Und dann hattest du einfach in der Abwehr natürlich auch die ganze Saison über Wechsel. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal rausgesucht, wir hatten irgendwie am Ende April 2021 unterschiedliche Formationen in der Abwehr. Ich meine, da kann keine Routine reinkommen, da kann keine Sicherheit reinkommen. Und das hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass eben unsere Abwehr lang nicht mehr so stabil war, wie es der letzte Saison war.
Und gleichzeitig muss man, also bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das so verstanden habe, wie der VfB das angegangen ist. Weil, also ich weiß, dass ich habe da eine sehr ausführliche E-Mail mal bekommen von einem Hörer, als ich eben auf die Probleme hingewiesen habe und eben gesagt habe, mir ist der Kader da zu dünn. Und in dieser E-Mail ging es unter anderem darum, wie toll Al-Dakil ist und dass der neue Abwehrchef ist, weil ich glaube, ich habe in irgendeiner Sendung habe ich so sinngemäß gesagt, der Chef fehlt so ein bisschen mit Anton und derjenige, der auch mal Kommandos gibt und vielleicht auch in der einen oder anderen Situation einen kühleren Kopf behält als die Nebenmänner. Und dann kam eben, ja, der Chef ist doch da, Al-Dakil, aber der ist halt leider verletzt. Und da dachte ich mir, ja, genau, also A, er ist halt leider verletzt und B, wissen wir ja auch nicht, ob er der neue Chef ist. Es ist ja extrem schwierig, jemanden zu verpflichten und ihm quasi Führungsspielerrollen zuzuweisen, wenn das nicht ein gestandener Spieler von einem anderen Verein ist, der auf einem ähnlichen Level ist, und diese Spieler sind in der Regel zu teuer für den VfB, zumindest waren sie in der Abwehr. Deswegen, und du hast es jetzt ja auch angesprochen, im Winter hat man ja quasi nochmal nachjustiert. Vielleicht auch, weil Rouault dann doch nicht die Rolle gespielt hat, die man ihm zugetraut hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was würdest du denn sagen, sollte jetzt die Lehre aus diesem Puzzle in der Abwehr, wie du es genannt hast, sein?
Also die Frage ist, ob wir es uns leisten können, nochmal so einen richtigen, guten Anton, sowas wie Anton können wir uns nicht leisten wahrscheinlich, aber einfach nochmal, meines Erachtens muss in der Abwehr echt nochmal Geld in die Hand genommen werden, dass wir da mehr Stabilität und Souveränität wieder reinbekommen. Jeltsch, finde ich, ist Wahnsinn. Der kam zum VfB, die ersten Spiele, der hat Tacklings gemacht, der hat eine Ausstrahlung. Also bei dem bin ich eher überzeugt, dass der in so eine Chefrolle reinwachsen kann, unabhängig von seinem jungen Alter, wie bei Al-Dakil. Ja, von dem der hat leider nicht viel gespielt. Und das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, aber das war bei Jeltsch wirklich anders. Vielleicht sagt man, okay, ein Finn Jeltsch bekommt die Chance, diese Lücke zu füllen, weil ich glaube, der hatte auch in seinen Spielen, du hast den Zug nach vorne gesehen, die Spieleröffnung hat er auch versucht. Und der wäre einer, von dem ich denke, er könnte es schaffen, aber ich glaube, es wäre nicht ganz unschlüssig, wenn wir sagen, hey, wir investieren dann echt nochmal Geld und versuchen nochmal jemand zu bekommen für Jeff Chabot, neben Jeff Chabot, weil ob aus unserem Schwerverletzten nochmal, ob der nochmal zurückkommt, ich weiß es nicht, er ist jetzt ja wieder ins Training eingestiegen, aber ob der nochmal auf ein Level kommt, das uns wirklich hilft, finde ich bei so Verletzungen, ist letztendlich auch wie bei Alda Kiel, wahnsinnig schwer. Und ich glaube, wie gesagt, Abwehr ist das, wo wir wirklich am ehesten oder wirklich nochmal nachlegen müssen, was tun müssen in der Sommerpause. Die Verpflichtungen im Winter waren gut. Auch ein Jacques, der jetzt auch gestern im DFB-Pokalfinale komplett durchgespielt hat. Letzte Woche eigentlich sein erstes Spiel von Anfang an gegen Leipzig. Sache super gemacht. Auch ein Henrichs, finde ich, hat seine Sache echt immer gut gemacht, wenn er drin war. War ja auch eher ein günstiger Spieler, also 2,3 Millionen. Also dafür, finde ich, hat er es echt gut gemacht. Aber so einer, der vor allem auch noch mehr für die Spieleröffnung tut, das ist das, was uns fehlt und was eigentlich auch meines Erachtens für das System von Hoeneß fehlt. Das ist für mich immer noch so ein bisschen Rätsel gewesen. Ich meine, wir haben die letzte Saison den VfB gesehen. Das war immer ein schnelles Spiel aufgebaut aus der Abwehr raus und diese Saison und dann bekommt den Jeff Chabot hingestellt und sagt er, okay, das passt für mich. Das kann ich mir eigentlich echt nicht vorstellen. Also ich meine, vielleicht hat man gehofft, dass Alda Kiel ein bisschen schneller fit wird und mehr machen kann. Aber weil eigentlich hat das, was unser Spiel ausgemacht hat, hat uns diese Saison rein vom Spielermaterial einfach auch schon ein bisschen gefehlt.
Ja, ich habe mir das tatsächlich auch im Finale jetzt wieder gedacht und ich meine, ich habe ja diese Saison, glaube ich, 31 Spiele vom VfB über die volle Zeit gesehen, oder lass es 30 gewesen sein, macht jetzt, glaube ich, auch nicht den riesigen Unterschied. Und das Aufbauspiel ist halt einfach anspruchsvoll in diesem 2-4-4, das es meistens ist, plus manchmal noch Nübel zwischen den Innenverteidigungen, aber gar nicht mehr so häufig, das ist mir schon deutlich aufgefallen. Und ich glaube, über Alex Nübel müssen wir im Hinblick auf die Abwehr auch gleich nochmal kurz ein Wort verlieren. Und es ist wahrscheinlich wirklich auch gar nicht so einfach, entsprechende Verteidiger zu finden, weil zwei Dinge gleichzeitig passieren. Zum einen, du hast einen Aufgabenkatalog, der sich unterscheidet von vielen anderen Bundesligisten. Also doof gesagt, du kannst jetzt nicht jeden aus der Abwehr von Union Berlin da hinstellen und der macht es genauso gut, obwohl Union eine der besten Defensivreihen in der Innenverteidigung hat der Liga, weil es eben einfach, du brauchst ein anderes Profil an Spielern. Und das Zweite ist, und das finde ich, hat man auch brutal gemerkt, vor allem in der Phase, in der die Dreifachbelastung noch zu spüren war, die Gegner wussten halt jetzt viel besser, was du gegen den VfB machen musst. Mach die Sechser zu und ja, schon eigentlich schon fast Ende. Mach halt die Sechser zu erstmal. Die sollen nicht aufdrehen, die müssen Stress haben, dann lösen sie trotzdem noch immer wieder ihre Situation, weil sie eine hohe Qualität haben. Aber im Wesentlichen hast du damit schon mal ein ganz großes Problem beseitigt. Und erst als es dann regelmäßiger geklappt hat, mit einem langen Ball auch mal Nick Woltemade zu finden und dass der dann Anschlussaktionen hatte, also Spieler in seiner Nähe, das hast du auch im DFB-Pokal sehr gut gesehen, der Exit-Ball ging immer auf Woltemade und der hat ihn nie verloren. Das war unglaublich. War natürlich in dem Spiel auch besonders gut, muss man auch dazu sagen. Aber das waren eben zwei gleichzeitig eintretende Entwicklungen, was es wirklich auch schwierig macht, das zu bewerten, weil das Ergebnis ist ja klar, die Abwehr war nicht stabil genug und die, ich würde sagen, von der Abwehrleistung her ist Rang 9 zu viel, aber irgendwie so Rang 6 oder 7, hätte ich gesagt, ist der VfB einzuordnen. Arg viel höher würde ich ihn nicht setzen, weil andere Teams einfach viel, viel stabiler waren. Unter anderem St. Pauli müsstest du klar vor den VfB setzen. Und jetzt ist halt die Frage, wie hebst du die Abwehr qualitativ an?
Du hast was Interessantes gesagt, das ist mir eben auch aufgefallen, dass unser Spiel hat sich, Nick Woltemade war ja in der Hinrunde jetzt noch nicht das ganz große Thema, es kam Ende Hinrunde, mit Rückrunde kam Nick Woltemade dann groß und dann hat sich das Spiel verändert. Man hat ja immer am Anfang ja schon noch die Idee, ja, wir haben den Spielaufbau von hinten raus und irgendwann war es, ey, wir haben da vorne unseren Leuchtturm, das Ding vorne, der schirmt es ab, der kriegt es mit seinen 2 Metern, ich bin so fasziniert von diesem Spieler, wie er es schafft, seinen Körper, diesen großen Körper, und wie er es immer spielerisch löst, wie er sich um die Spieler rumwindet, mehr oder weniger um den gegnerischen Spieler. Das finde ich also absolut faszinierend, wie er das macht. Und das hat sich total verändert. Und genau auch das, was du auch angesprochen hast, ist auch absolut ein ganz wichtiger Anteil. Der VfB war letztes Jahr erfolgreich, da war es neu und jetzt haben natürlich die anderen gesehen, ja okay, wir wissen ja, was die machen. Ja, das sehen wir. Und da hatten wir dann viele Spiele überhaupt gar keine Lösung dafür. also so Obst, hat uns durchschaut und es hat sehr lang gebraucht und da hat man es jetzt eher mit ja diesen hohen Bällen oder weiten Bällen auf Nick Woldemade versucht und jetzt gegen Ende war es dann auch, das Spiel in Leipzig war schon wieder mehr Spielaufbau von hinten raus, also man hat es wieder verändert, also spricht, es hat, finde ich, ein bisschen lang gedauert, bis man eine Lösung dafür gefunden hat, aber vielleicht, weil es einfach so eingespielt war. Ich meine, also die Rückrunde war wirklich nicht gut. Aus Heimfansicht war es eine Katastrophe. Du hast 6 Heimniederlagen hintereinander gehabt. Also ich kann mich, war historisch, gab es davor noch nicht. Und du hattest immer das Gefühl, es war ein bisschen hilflos. Man wusste echt nicht, was man macht. Man hat zwar versucht, man war bemüht. Das kannst du dem Verein, also oder den Jungs, bei den meisten Spielen wirklich nichts nachsagen, bemüht waren sie, aber es war halt einfach, sie wussten nicht mehr genau, was sie machen. Ein paar Spiele hat man das Gefühl gehabt, dass was auch letzte Saison so super funktioniert hat. Hoeneß hat ja nachjustiert, du hattest irgendwie 1-2 Niederlagen, dann hat Hoeneß nachjustiert, dann ging das wieder. Auch ihm hat diese Saison so ein bisschen gefehlt, der Dreh, was mache ich denn, wie kriege ich es gelöst? Und da haben wir eigentlich sehr, sehr lang gebraucht, eigentlich jetzt bis zu den letzten 3-4 Spieltagen, wo es wieder besser geworden ist.
Und welche Rolle würdest du sagen, hat da Alex Nübel gespielt, wenn wir jetzt eben bei der Defensive erstmal noch kurz bleiben?
Es auch, ich glaube, er hat auch letztendlich ein bisschen unter der nicht mehr so stabilen Abwehr gelitten, ist jetzt falsch, aber er war nicht mehr dieser Stabilitätsfaktor, dieser souveräne Rückhalt, wie er auch letzte Saison war. Also letzte Saison war er eine absolute Bank. Ich glaube, da waren 1-2 Spiele, die nicht ganz so gut waren, aber er hat viel mehr Fehler drin gehabt. Oder einfach nicht mehr so souveräne Situation. Und dann, da ist für mich immer die Frage, ist das so eine Kombination, weil du weißt, meine Abwehr ist nicht mehr so souverän, nicht mehr so stabil, wie sie letzte Saison war. Ich glaube, das macht mit dem Keeper ja auch was, weil davor konnte er sich eigentlich verlassen, hey, Anton räumt es weg, irgendjemand wird das Ding wegräumen. Ich hab da hinten relativ wenig Stress. Und das hat er diese Saison, konnte die Abwehr das, glaube ich, halt lang auch nicht ausstrahlen. Und dadurch ist er auch wieder ein bisschen mehr in Stress gekommen, vielleicht auch wieder mehr zu Fehlern gezwungen worden oder zu Fehlern verleitet worden. Es war echt wirklich auffällig, dass er einfach ein paar Spiele gab, wo es nicht so funktioniert hat. Er hat zwar immer noch wirklich super Paraden dabei, er hat immer noch echt tolle Reaktionen gehabt, aber es war nicht mehr so souverän wie die letzte Saison. Und mit Hinblick auf Bayern kann ich schon verstehen, dass die sagen, das reicht für unsere Ansprüche wahrscheinlich nicht ganz. Und deswegen gucken wir, was wir da an Alternativen finden. Weil ich glaube, Nübel in dem Bayern-Tor mit diesen paar Aussetzern oder Fehlern, ich weiß nicht, ob das da so gut ankommt.
Ach ja, ja gut. Aber das ist ja eh das Stil des Jahrtausends, dass quasi du hast einen Pokalsieger-Torhüter auf dem Feld und den Großteil des Gehalts zahlt der FC Bayern. Also allein für diesen.
Da bin ich ja dankbar.
Ja, natürlich. Also da müsstest du echt ein Denkmal errichten. Und das, obwohl eben Alex Nübel deutlich mehr Fehler hatte. Er ist auch nach Post-Shot Expected Goals Wert schlechtester Keeper der Liga tatsächlich. Oh. Zweitschlechtester, Entschuldigung. Oh. Das ist halt auch die Statistik. Und ich weiß jetzt gerade noch nicht ganz genau, ob ich das jetzt noch am Sonntag veröffentliche oder am Montag. Am Montag kommt auf jeden Fall die Torhüterfolge mit Sascha Felter. Und da haben wir auch genau darüber gesprochen. Und da hat Sascha ein Argument gebracht, was du hier auch als generellen Aspekt mitgebracht hast. Sascha Felter hat in der Bewertung von Alex Nübel gesagt, man hat deutlich gemerkt, dass ihm in der Phase der Dreifachbeleistung mit Champions League und DFB-Pokal die Frische manchmal gefehlt hat und dass er eben ein Torhüter sei, bei dem das offenbar noch eine Rolle spielt und dann kommt vielleicht ja auch die ein oder andere mentale Komponente dazu, die du ja gerade auch indirekt angesprochen hast. Weil du das auch genannt hast, würde ich sagen, lass uns doch da mal drüber sprechen. Wie hat sich denn die Mehrfachbelastung ausgewirkt auf diese Saison?
Erstaunlicherweise in der Zeit, in der die Dreifachbelastung wirklich gab, haben wir noch recht gut punktetechnisch, spielerisch schon nicht immer, aber punktetechnisch eigentlich noch sehr gut performt. Ja, also das heißt, du hattest den Herbst, den Winter mit Champions League, mit DFB-Pokal und der Bundesliga. Und da hast du eigentlich noch ganz gut abgeschnitten. Also die Hinrunde war punktetechnisch echt noch richtig gut. Also wir standen auf dem 4. Platz. Das war echt super. Da waren spielerisch schon ein paar, nicht optimale Spiele dabei, ist ein bisschen schwere Kost. Man hat es aber irgendwie geschafft. Und dann, was dann ich total spannend fand, dann kam das 1-4 gegen Paris, das Ausscheiden aus der Champions League. Und dann dachtest du als Fan eigentlich so, okay, jetzt sind sie zwar da aus der Champions League rausgeflogen, aber wir haben eben nicht mehr die Dreifachbelastung. Wir haben nur noch Bundesliga und DFB-Pokal. Und dann werden sie sich stabilisieren, weil das Training, es wird alles wieder regelmäßiger. Ja, das wird alles. Und dann kam ja eigentlich erst die schlechte Phase, die wirklich schlechte Phase. Mhm. Und das fand ich sehr spannend. Also so ein, zwei Wochen konntest du es auch verstehen. Ich glaube, das macht natürlich was mit dir als Spieler. Du fliegst aus der Champions League raus, ne? Du hast es nicht geschafft. Scheint das recht wirklich sehr knapp eigentlich. Ein Punkt mehr und du wärst dabei gewesen und es wär noch eine Runde weitergegangen.
Und hast trotzdem im letzten Spiel aber keinerlei Chance.
Null.
Also das ist null. Also die Art des Ausscheidens gegen PSG, das war brutal.
Also das war eine von den besten Mannschaften, die ich in dem Stadion gesehen habe seit langem.
Ja.
Also die haben uns so dermaßen auseinandergenommen. Du hast wirklich, also jetzt ein bisschen übertrieben, es war einfach auch ein Klassenunterschied zu sehen an dem Tag. Also es war einfach, die haben gefühlt in eine andere Liga gespielt. Was die da mit uns gemacht haben, also keine Chance gehabt. Und ich weiß einfach nicht, was das bei den Spielern auch ausgelöst hat oder mit denen gemacht hat. Ich denke, einerseits war natürlich die Luft raus, klar, du fliegst aus der Champions League raus und dann ging es eigentlich, dann war noch das 2:1 in Dortmund, das ging auch noch und danach ging eigentlich alles wirklich in die Binsen und es hat sehr lange gedauert, bis wir eigentlich wieder in die Spur gekommen sind und das war mit Sicherheit eine extreme Kopfsache und mich würde wirklich interessieren, ob das nur, okay, wir sind ausgeschieden oder ob da noch andere Sachen zu dem Zeitpunkt passiert sind, ich weiß es nicht, es war eine Zeit lang, war ja unsicher, ob Hoeneß bleibt, also da gab es ja schon die ersten Gerüchte, Leipzig ist interessiert, also Klopp findet ihn ganz toll und ja, ich weiß nicht, ob das
auch... Ich glaube, es war nur von außen unsicher, ob Hoeneß bleibt, ehrlich gesagt.
Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, irgendwas war gefühlt in dem Zeitpunkt mit der Mannschaft vorgefallen. Also es war einfach ein extremes mentales Problem, mentales Thema, was sie hatten in dem, ja, sagen wir, diesen ganzen März, April, wo einfach echt nichts mehr funktioniert hat. Und sie wirklich sehr lange gebraucht haben, um wieder in die Spur zu kommen. Also du hast ja... du warst ja bemüht, also Heimspiele gegen Wolfsburg, da warst du eigentlich die bessere Mannschaft der Wolfsburg, blöd gesagt, irgendwie zwei Chancen gehabt, zwei Tore. Du verlierst ein Spiel gegen Heidenheim, was du eigentlich nicht verlieren darfst. Ja, und da kamen so viele Sachen zusammen und diese Verunsicherung und dann hat es vor dem Tor einfach auch überhaupt nicht mehr geklappt. Ne? Das heißt also, die haben Chancen vergeben, es wurde ungenau und dann und doch, ich gebe noch mal ab, ich versuche so und vielleicht auch die Unsicherheit, ich treffe gerade eh nicht, ich gebe noch mal ab, ich weiß es nicht. Es war einfach, es war auch im Stadion, du hast gemerkt, es so ein bisschen der Stecker ist gezogen, sie waren einfach nicht mehr die Mannschaft, die sind noch in der Hinrunde, da hattest du ja ein Spiel wie gegen Union Berlin, da lagst du 0-2 zurück, da war der komplette Wille da, dieses Ding noch mal zu drehen und das hat so in der Rückrunde wirklich gefehlt, so dieser teilweise der letzte Wille, nochmal so ein Spiel zu drehen. Und irgendwas haben sie dann, oder hat Hoeneß dann am Ende von der Saison nochmal hingekriegt. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie wieder irgendwelche Mannschaftstreffen gab oder irgendwas. Früher kam sowas noch öffentlich mehr oder mehr in die Presse oder wurde noch mehr berichtet, aber irgendwie haben sie sich am Ende wieder gefangen. Aber das fand ich sehr spannend, wie lang dieses Loch war, in dem der VfB drin war und dann eigentlich, muss man fairerweise sagen, die Champions League verspielt hat. Weil wenn du auf die Punkte guckst, wäre das dieses Jahr wirklich drin gewesen. Und das ist das, was eigentlich dann sehr, sehr bitter ist.
Ja, du hast den BVB als Fünftplatzierter besiegt, auswärts. Und genau. Der BVB war damals dann Elfter. Das war genau die Phase, in der dann eben drüber geredet wurde. Wer kommt in die Champions League? Und das war die Phase, in der ich dann auch Feuer bekommen habe von VfB-Fans, weil ich gesagt habe, ich sehe es nicht. Und ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht. Also nicht nur, weil ich Rückmeldungen bekommen habe. Ich weiß schon, dass ehrlich gesagt die VfB-Fanbase da auch ein bisschen aufgeregt ist. Das ist, habe ich mich auch viel drüber unterhalten mit anderen Leuten, die in ähnlicher Position sind. Also Eintracht Frankfurt und VfB-Fans, die waren sehr nervös in dieser Saison. Das hat man zu spüren bekommen am eigenen Leib, wenn man was gesagt hat. Aber ich habe aus zwei Richtungen drüber nachgedacht. Das eine war, der Grund, warum ich das damals gesagt habe und die Ergebnisse, die du auch gerade genannt hast, die haben das bestätigt. War, dass ich nicht gesagt habe, der VfB würde schlecht spielen, sondern dass er sich einfach zu viele dumme Gegentore kassiert. Dass Absolut. Er sich zu oft selbst im Weg steht. Gut, ich habe jetzt nicht vorhergesehen, dass man auch 4 Strafstöße verschießt, aber es war einfach so. Das ist übrigens der Grund, warum der VfB Stuttgart eins von 4 Teams in dieser Liga ist, das nach der Saison einen schlechteren Expected Goals-Wert hat, also einen besseren Expected Goals-Wert, als er Tore erzielt hat. Ansonsten sind da nur noch Heidenheim, St. Pauli und so weiter. Aber das ist, wenn du dann die Strafstöße rausrechnest, dann steht man wieder bei einer dann grünen 1,0. Genau. Aber ja, das als kleine Nebenanekdote dazu. Also das war eben das eine, was ich gesehen habe und so dahingehend könnte man eben sagen, ja, die Analyse war nicht komplett falsch, ist natürlich, muss nicht so eintreten, man hätte auch eine Verbesserung erwarten können, aber letztlich hat sich quasi das, was man gesehen hat, fortgeschrieben und deswegen sind die Ergebnisse ausgeblieben. Und die andere Richtung, aus der ich aber auch drüber nachgedacht habe, war, dass der VfB dennoch, du hast es auch schon gesagt, in allen Spielen dran war, unglaublich viel Pech hatte mit Schiedsrichterentscheidungen, mit Dingen wie der Chancenverwertung, dabei aber auch oft, also manchmal haben sie Dinge auch vertändet, das finde ich auch, und manchmal hat die Zielstrebigkeit gefehlt, schieß genau. doch einfach mal, verdammt nochmal. Genau. Aber manchmal war auch alles, also Nick Woltemade legt Kevin Müller von Heidenheim plus die komplette Heidenheimer Innenverteidigung, erwartet so lange, bis sie alle liegen und dann schießt er hoch aufs Tor und er trifft halt nur die Latte. Also da war alles richtig gemacht, da kann ich nicht drüber reden, dass das ein Fehler war und Heidenheim verwandelt dann eine von zwei Chancen, die sie hatten kurz danach und gewinnt dieses Spiel. Und da habe ich eben auch drüber nachgedacht und das würde mich jetzt aus deiner Sicht interessieren. Welche Rolle hat der Zufall und Pech in dieser Phase gespielt? Wie viel war denn wirklich spielerische Krise und eben verdient, weil man nicht in der Lage war, das eigene Tor gut genug zu verteidigen? Und wie viel würdest du jetzt im Nachhinein sagen, auch gerade nach so einem etwas glücklicher verlaufenden Pokalfinale, war denn vielleicht auch einfach so der normale Zufallsausschlag, den wir halt in der Sportart Fußball auch haben?
Ich glaube, da kann man auch nochmal auf die letzte Saison zurückblicken. Da hat alles funktioniert. Das waren die Spiele, da hast du Spiele gewonnen, da hast du gedacht, konntest du nicht gewinnen. Ging eigentlich gar nicht. Da war das berühmte Spielglück auf unserer Seite. Das heißt immer so schön, es gleicht sich ja alles irgendwann aus. Und wir hatten jetzt, glaube ich, dann war die Phase, da kam einerseits ein bisschen das spielerische Unvermögen. Man war nicht mehr konzentriert. Du führst 3-1 gegen Leverkusen in der 82. Minute, verlierst noch. Ja, also da ist auch ein bisschen Unvermögen natürlich dabei, aber es kam dann auch einfach, wie du so sagst, war einfach auch Pech am Ende dabei. Ja, also es war einfach ein Spiel wie gegen Heidenheim, aber und auch andere Spiele, wo du einfach, da passt man um die paar Millimeter nicht, wo ich nicht mal sagen würde, genau wie du gesagt hast, das ist nicht spielerisch falsch gewesen, was sie gemacht haben, es war dann einfach unglücklich in dem Moment. Und das hat mit Sicherheit diese Saison auch einen Faktor gespielt, dass wir vielleicht das Spielglück eben nicht mehr so auf unserer Seite hatten, einfach wie es letzte Saison war. Also das war eine absolute Ausnahmesituation. Ja, das müssen wir uns VfB-Fans immer einrahmen. Das Ding, das, keine Ahnung, ob wir sowas nochmal erleben. Da hat wirklich alles für uns gespielt. Das hat alles für uns gepasst. Sowas hast du halt nicht zwei Jahre hintereinander. Und jetzt gerade im Frühjahr kam, glaube ich, einfach beides zusammen oder mehrere Faktoren zusammen. Du hast kein Glück mehr gehabt. Im Abschluss, das kamen die Unsicherheiten dazu und eben vielleicht auch das Unkonzentrierte. Ja, also wir haben viele späte Gegentore kassiert, auch Heidenheim war ja auch ein spätes Gegentor, ja, weil du einfach auch nicht mehr vielleicht voll fokussiert, weil du nicht mehr voll da warst. Und da kam dann wirklich das eine zum anderen. Also bei ein paar Spielen mache ich ihnen echt ein Vorwurf. Dann kannst du sagen, ey, das habt ihr echt vergeigt. Also Leverkusen ist so ein Spiel, wo ich sage, das habt ihr wirklich einfach komplett vergeigt. Und gegen Heidenheim, ja, natürlich ärgerst du dich, wenn du da rausgehst und sagst, wie kannst du jetzt gegen den 16. mit komplettem Übergewicht, das du eigentlich hast, wie kannst du das Spiel verlieren? Die haben halt, wie du sagst, irgendwie zwei Chancen und machen halt eine Kiste. Ja, was sollst du da sagen? Ist das, ja, auf eine Art ist es Pech.
Also, ja, Pech, Unvermögen, also ich würde, also, mit aller Vorsicht, ich will nicht sagen, der VfB sei nicht fit gewesen, aber ich glaube, das Thema Frische und auch wie verhält sich die Spielstärke, wenn quasi gewechselt wurde, das ist ein Thema, da würde ich in der Saison nach Betrachtung nochmal drauf gucken als VfB Stuttgart. Das war ein kleiner Teil der Erklärung, warum ab der 76. Minute oft Gegentore gefallen sind. Durch Wechsel wurde es tendenziell schwächer, das Spiel, und meiner Meinung nach, also voll athletisch wirken da manche Defensivaktionen auch nicht mehr. Ohne dass ich jetzt sagen will, man sei unfit gewesen, aber so mit aller Vorsicht formuliert.
Würde ich zustimmen.
Und das andere ist, dass der VfB weltmeisterlich darin war, sich selber im Weg zu stehen. Also man hat unheimlich viele gelbe Karten kassiert. Also drei Stuttgarter haben am Ende der Saison 9 gelbe Karten. Carazor, Chabot und Millon. Nur 4 Spieler in der Liga hatten überhaupt mehr, muss man sagen. Und dazu hat man sich noch 5 Platzverweise geholt. Nur der BVB hatte noch einen mehr. Ich weiß, da sind auch welche mit dabei, über die zu Recht diskutiert wurde. Woltemade, Gelb-Rot, dann
gegen Bremen, ja.
Dann war es Carazor, wo eigentlich Arnold hätte vom Platz gestellt werden müssen, und aber Carazor, und weil es Gelb-Rot war, konnte es nicht überprüft werden. Also ja, dessen bin ich mir bewusst. Von Schiedsrichterglück war man jetzt auch nicht geküsst in dieser Saison. Aber da frage ich mich jetzt auch, was machen wir, also wollen wir da ein Thema draus machen oder sagst du, es war einfach nur Pech? Oder hat es vielleicht auch damit zu tun, dass im Team die Spieler gefehlt haben, die dann eben dann doch den kühlen Kopf bewahren? Wie eben zum Beispiel ein Guirassy, wie zum Beispiel ein Waldemar Anton, vielleicht auch noch andere, die man jetzt dann unterschätzt, dass die da noch eine Rolle gespielt haben früher.
Ich habe interessanterweise genau die gelbe-rote Kartenstatistik, die hatte ich mir auch für die Aufnahme rausgesucht. Und das fand ich auch so frappierend. Wir hatten letztes Jahr eine gelb-rote und wir hatten dieses Jahr eben, wie du es schon gesagt hast, deutlich mehr. Und ich finde, das ist auch schon ein bisschen immer so ein Spiegelbild von so einer Saison, weil wenn du souverän und gut spielst, du bist konzentriert und du bist ja deine Sache bewusst, dann kriegst du vielleicht die eine gelb-rote nicht. Also ich erinnere mich an die gelb-rote von Jeff Chabot gegen Holstein Kiel. In der Hinrunde. Komplett unnötig. Ja. Da hat sich irgendeinen Foul und kurz danach rennt er zum Schiri, beschwert sich gelb.
Ach ja, Gott, stimmt, ja.
Ja, was, also wo du sagst, es darf nicht passieren. Thema kühler Kopf bewahren, da ist Jeff Chabot jetzt vielleicht nicht der Spezialist drinnen. Ja. Ein Anton oder jemand anderer hätte sich die Karte nicht gezogen. Definitiv nicht. Ja, also der, okay, ich bin schon gelb, gehe ich jetzt mal einen Schritt zurück und beschwere mich nicht beim Schiedsrichter. Und das, ich finde schon auch immer, wenn eine Saison, wenn es dann eben nicht so läuft, dann gefühlt, dann hast du mehr gelbe Karten, dann hast du mehr, kriegst du halt noch die gelben Rote, weil du vielleicht eben der Frust dann noch mitschwingt, ja, dann machst du die eine oder andere Aktion, die du sonst nicht machen würdest. Und da fehlen dir dann schon vielleicht auch, ja, die, eben diese Führungsspieler wie ein Anton oder Ito, die finde ich dann schon eher auf dem Platz zumindest so nach außen gewirkt, ein bisschen kühler aussehen und die vielleicht dann auch mal bei den anderen sagen, Jungs, jetzt mal, wir riskieren hier wieder was, ja, wir müssen dabei vielleicht gerade einen Punkt zu holen, nehmt euch mal ein Stück zurück. Und da ist die Führung ist jetzt vielleicht einfach auch eine andere geworden, diese Kapitänswechsel. Also ich habe Anton wirklich sehr für seine Art geschätzt und das, was er gemacht hat, er war wirklich das, was du ein Führungsspieler eben als Führungsspieler bezeichnest, ja, und ein Karasor ist das Gefühl so auf dem Platz nicht ganz so. Also ich weiß nicht, wie es intern ist in der Mannschaft, wie er da gesehen wird, aber ich glaube, ein Wort von dem Anton hat eine andere Auswirkung gehabt für die Mannschaft. Hm.
Und das ist eben jetzt die defensive Seite, wo man sich immer wieder selbst geschwächt hat und deswegen hat man auch relativ viele Gegentore kassiert. Und das andere ist aber die offensive Seite. Und da sieht's ja komplett anders aus. Du hast es auch als Aspekt mitgebracht. Also nach der Tordifferenz nach Expected Goals wäre man auf Rang 5. Wenn man nur nach Expected Goals sortiert, hätte man sogar die drittbeste Offensive dieser Liga eigentlich haben müssen. Und nach dem FC Bayern gibt es nur ein Team, was eine wirklich sehr hohe Anzahl an Ballkontakten im gegnerischen Strafraum hat und das ist der VfB Stuttgart. Erst dann kommen Leverkusen, Dortmund und so weiter. Du hast diesen Punkt überschrieben mit chronische Abschlussschwäche bzw. mangelnder Effizienz. Woran lag's denn?
Ich, natürlich, ein Serhou Guirassy. Du bist komplett verwöhnt von dem Typen, von dem Stürmer, der letztes Jahr 27 Tore geschossen hat, der aus so jeder Halbchance quasi noch ein Tor gemacht hat. Ja, das ist halt weder ein Demirovic und es ist eigentlich auch kein Undav. Ein bisschen schade war einfach auch die schwere Verletzung von El Bilal, von dem ich glaube, der echt deutlich, der uns wirklich ein paar Tore geschenkt hätte. Ist ein verdammt guter Stürmer, glaube ich. Wir konnten es leider nicht sehen. Also das war echt ein bisschen schade. Und die haben halt beide nicht diese Kaltschnäuzigkeit, diese Effektivität. Und Demirovic, ja, ich hadere so ein bisschen mit ihm. Also er ist wirklich immer bemüht, aber einfach wie viele Chancen der hat liegen lassen. Und ich glaube, allein Demirovic könnte locker über 20 Tore stehen, wenn er eben halt die ein oder andere Chance mal besser genutzt hätte. Mhm. Und das ist das, was uns einfach gefehlt hat, diese Kaltschnäuzigkeit von dem Serhou Guirassy. Und den konnten wir, Thema Schlüsselspieler vom Anfang, den konnten wir im Ansatz nicht ersetzen. Geht, glaube ich, auch nicht. Du kannst, also so einen Stürmer kannst du nicht ersetzen. Das war wirklich eine Ausnahmesaison, die er gespielt hat. Aber ich meine, er hat jetzt auch in Dortmund ja wirklich echt noch richtig gut getroffen. Mhm. Und diese Effektivität, die hatten wir nicht. Und dann kam mit Sicherheit auch so diese Unsicherheit dazu. Das, was letzte Saison funktioniert hat, auch beim UNDAF viel besser funktioniert hat, dann triffst du einmal nicht, dann ist die ganze Mannschaft das Gefühl, also es passt einfach gerade nicht, du hast vielleicht nicht dieses Selbstvertrauen und dann passt du eben nochmal, das, was wir auch schon eingangs hatten, ja, dann versucht man nochmal, ich spiele doch vielleicht nochmal besser ab, weil ich bin vielleicht gerade nicht so überzeugt, dass ich jetzt dieses Tor schieße, dann gibst du nochmal ab und dann vertändelst halt der Nächste und ich glaube, das hat uns definitiv gefehlt und das war halt die letzte Saison deutlich besser und deswegen meinte ich auch, das DFB-Pokalfinale war so ein bisschen echt ein Spiegelbild von der Saison. Du hattest diese 15 Minuten, wo du super kaltschnäuzig bist, wo du eigentlich spielst wie letzte Saison, schnörkellos, vors Tor, Chance genutzt, Abschluss, fertig. Und dann hast du aber auch wieder diese ganzen Dinger, wo du das 4-0, das 5-0 einfach die ganze Zeit vertändelst, weil du denkst, ach komm, da geht noch mal was, ich mach's noch mal einen Ticken schöner. Und das hat uns einfach die ganze Saison durchbegleitet. Ich meine, du hast ein Spiel gehabt, wo wir Dortmund 5-1 aus dem Stadion wirklich gefegt haben. Da hat alles funktioniert an dem Tag. Du hast 4-0 gegen Freiburg gewonnen, die fast in die Champions League gekommen sind. Ja, also es waren hohe Siege gegen gute Mannschaften. Und das waren die Tage, an denen halt alles funktioniert hat, wo diese Effektivität da war. Und dann hast du aber leider viel, viel mehr Spiele gehabt, wo diese Effektivität einfach leider komplett gefehlt hat.
Und vielleicht auch das Pech, in der Vorsaison hatten wir das, dass mehrere Spieler gleichzeitig in der Offensive einen Formhoch hatten. Also ich würde sagen, diese Phase, in der es dann ja auch 5 Nationalspieler aus VfB-Kreisen gab, das war so ungefähr so der Peak in der Vorsaison, würde ich sagen. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob wir über Spieler sprechen wollen, die so einen kleinen Durchhänger hatten während dieser Saison. Und würde jetzt aber, nachdem ich nochmal auf den Kader geguckt habe, die Frage fast anders herumstellen. Gab es denn einen Offensivspieler, der wirklich konstant gut war oder hatte jeder seine Delle in der Saison mit drin?
Also die Diskussion hatte ich mit dem Andreas vom Vertikalpass. Den habe ich vor einer Woche getroffen. Dann haben wir genau die Diskussion gehabt. Und die letzte Saison war die, wo alle Spieler besser geworden sind. Es sind fast alle Spieler besser gemacht worden. Oder sind besser geworden. Hoeneß hat alle auf ein neues Level gebracht. Die Mannschaft hat sich selber gepusht. Und diese Saison hattest du ganz, ganz wenig Spieler, die überhaupt ihr Level gehalten haben. Es war bei den meisten was eher abfallend. Und der Einzige, der für uns eigentlich eine super solide Saison gespielt hat und noch einen Ticken besser geworden ist, war Maximilian Mittelstädt. Mhm,
ja.
Also das ist wirklich
der nicht per se der Offensivspieler schlechthin ist. Also das sagt genau, ja schon ein bisschen was aus.
Genau, aber der war der, wo wir gesagt haben, der hat wirklich die solideste Saison von allen gespielt und hat eigentlich sein Level, fanden wir, einfach nochmal, der hat sich nochmal gesteigert und das ist der Einzige. Ein Undav, klar, da kam die Verletzung dazu, der war ja auch eine lange Zeit verletzt. Ein Lebeling ist nicht besser geworden, ja, der hing auch in einem Loch. Die hingen alle in einem Loch und deswegen ist, also für mich ist es Maximilian Mittelstädt, wo ich sage, genau, du hast recht, es ist nicht eigentlich der Offensivspieler. Und wenn du sagst, ja, Mittelfeld, Offensive, dann natürlich auch ein Angelo Stiller, der definitiv auch eine zweite super Saison gespielt hat, was man auch gestern wieder gesehen hat, wie wichtig der für dieses Spiel ist. Also das wären die zwei, die ich da wirklich rausheben wollte. Bei allen anderen hast du eher, ja, also eher eine Stagnation beziehungsweise einen leichten Abfall gehabt. Hm. In unterschiedlichen Ausprägungen, zum Beispiel Chris Führig hing komplett in der Luft. Der hat ganz lang gebraucht, bis er wieder in Tritt gekommen ist. Bei dem weiß ich nicht, der hieß ja, er wollte eher weg, ist er dann nicht gegangen. Vielleicht war er am Anfang einfach auch dann unglücklich mit der Rolle, dass er eben noch beim VfB ist. Hm. Weiß ich nicht. Aber es waren so viele, wo es einfach, die nicht an diese Saison anknüpfen konnten. Aber fairerweise muss ich auch sagen, ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass wir die Saison von letzter Saison nochmal spielen. Das in meinen kühnsten Träumen nicht. Und dass wir am Ende mit Platz 9 rauskommen. Am Ende war es versöhnlich, du hast nochmal 3 Siege gehabt. Jetzt natürlich der Pokalsieg dazu. Ist die Saison doch noch gut gelaufen.
Mhm. Aber fandst du denn, also alles, was du sagst, würde ich zustimmen, vor allem eben Stichwort Erwartungshaltung, du kannst es nicht erwarten, dass es alles so läuft wie in der Vorsaison, denn das war schon einfach auch sehr speziell mit der Vizemeisterschaft. Aber wie haben dir denn die taktischen und strategischen Anpassungen gefallen? Also irgendwann hat man ja gesehen, okay, also es ist dieses Jahr einfach schwieriger, Tore zu erzielen und du hast es ja angesprochen, die Ergebnisse haben noch gestimmt in der Hinrunde, aber eben man konnte schon eigentlich ganz gut auch kritisieren, wie sie manchmal zustande gekommen sind. Und dennoch hat sich ja gar nicht so viel verändert, bis dann auf die Schlussphase der Saison, in der dann Dennis Undav dann wieder eine größere Rolle gespielt hat und man wieder so ein bisschen ja, Gerassi-Undorf-Vibes hatte, nur diesmal war eben Gerassi Nick Woltemade, also die beiden, die eng aneinander spielen. Ansonsten fand ich, dass es sehr viel über die Flügel war, unheimlich viel über Maxi Mittelstädt, also du hast es ja angesprochen, er war nach Pässen in den Strafraum auf Rang 4 hinter Olise, Schmid und Wirtz, bundesligaweit, bei den Flanken ist er auf Platz 1 bundesligaweit, bei den Progressive Passes, also eben Pässe, die quasi eben eine große Strecke zum gegnerischen Tor überbrücken, da ist er auch auf Rang 8 in der Liga, also Mittelstädt, Mittelstädt, Mittelstädt. Aber wie hat dir das gefallen, welche Art von Fußball man da in der Offensive gespielt hat in dieser Phase?
Das war genau, die Rückrunde war der Teil, es war fußballerisch im Stadion nicht immer schön anzuschauen. Also es war natürlich auch hier Blick auf die letzte Saison, da warst du natürlich spielerisch total verwöhnt. Ja, das war wirklich wunderschöner Fußball. Das hat Spaß gemacht. Und das hatten wir jetzt vor allem in der Rückrunde ganz, ganz lange nicht. Mhm. Und auch letztendlich so ein bisschen Kritik natürlich Richtung Sebastian Hoeneß. Man hatte einfach das Gefühl gehabt, er hat viele Spiele nicht ganz genau gewusst, wie er es korrigieren kann und wie er es wieder besser hinkriegt. Also wie wir wieder, und er war sehr natürlich oft, wir machen das Spiel, wir eröffnen das. Das war immer so unser Ding und er hat sehr lange gebraucht, um das zu adaptieren. Wir hatten es vorhin schon gehabt. Dann kamen auf einmal die langen Bälle und das war eigentlich total ungewöhnlich für das, wie wir der davor gespielt haben. Und das ist eigentlich spielerisch nicht wirklich schön anzuschauen. Ja, also das heißt, das hat mich so ein bisschen zurückerinnert an Ulreich und Martin Harnik. Ja, das war auch so, es wurde immer vorgekloppt. Also um Gottes Willen, es war nochmal fußballerisch ganz andere Liga, aber das hat mich so ein bisschen erinnert, weil da war unser Spielaufbau unter Bruno Labbadia war Ulreich und dann vor zu Martin Harnik. Und das war dann auch ein bisschen so, man hat irgendwie hinten Nübel hat den Ball, da stehen zwei Abwehrspieler, passt sich ein, zweimal den Ball zu und dann geht es irgendwie immer vor zu Nick Woltemade. Da kannst du jetzt nicht wirklich sagen, dass das eine großartige Spielidee ist. Also das war irgendwie, ja, da hat man halt gehofft, dass Nick Woltemade den Ball irgendwie gut verarbeiten kann, was er sehr, sehr oft sehr gut gemacht hat und dann geht es halt irgendwie nach vorne. Ja. Aber das war natürlich, verwöhnt auch von der letzten Saison, nicht so schön anzuschauen und auch natürlich auch Spiele gegen Wolfsburg, gegen Gladbach, wo es ja die einfach am Ende auch verloren worden sind, die waren natürlich, da war diese spielerische Leichtigkeit einfach nicht mehr da und da wirklich schon ein bisschen Blick auf den Trainer, der es einfach viele Spiele nicht geschafft hat. Ich, wie gesagt, weiß nicht, was da alles passiert ist, da eine Lösung zu finden, wie wir wieder spielerisch auf ein schöneres, ansprechenderes Level kommen. Mhm.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das keine Spielidee ist, der lange Ball nach vorne, denn dieses 2-4-4 im Aufbau, was ja Stuttgart immer noch mehrheitlich spielt, dadurch, dass du weißt, die Gegner gehen auf Karasor und Stiller und stellen quasi die 6 zu, kannst du damit auch so ein bisschen steuern, wo sich Räume öffnen. Und das war wieder im DFB-Pokalfinale sehr deutlich zu sehen, dadurch, dass sie dann tief bleiben. Also oft war es ja so, Stiller ist der etwas offensivere und Karasor eher so der Ankerspieler. Aber in der Rückrunde war es öfter zu sehen, dass beide tief bleiben, beide auch relativ nah eigentlich an den Innenverteidigern bleiben, gleichzeitig schieben aber vorne alle hoch, also Undorf, Woltemade und so weiter und so fort. Und weil die Gegner in der Regel sich nicht trauen, bis zur Mittellinie raus zu verteidigen, das machen halt nur Bayern und Leverkusen doof gesagt, hattest du dann einen riesigen Raum im Zentrum. Und da konnte quasi, wenn der lange Ball auf Woltemade kommt, dann hatte der da Platz eben, um abzulegen, um sich zu drehen. Und ich meine, er hat ja ungefähr so einen Bewegungsradius wie so ein Gelenkbus, wenn der seinen Fuß ausfährt. Er ist einfach sehr groß, er hat einfach eine ganz verrückte Physis, muss man sagen, und schafft es dann aber viel, viel schneller als ein Gelenkbus, also so war es nicht gemeint. Also das, ich finde, dass man da schon quasi auch durch den, nur weil es jetzt ein langer Ball war, ist es quasi nicht so, dass man sich nicht trotzdem da irgendwie einen Vorteil hätte erspielen können. Aber dennoch war es eben ein bisschen weniger von allem und gleichzeitig, und deswegen habe ich jetzt auch die Rolle, die Reihenfolge deiner Aspekte, die habe ich so ein bisschen umgeschmissen, weil ich glaube, der eigentliche Aspekt, der kommt nämlich jetzt. Ich glaube, alles, was wir jetzt gesagt haben, das haben die VfB-Fans gesehen. Bei manchem hätten sie es ein bisschen weniger groß gewichtet als wir, aber alles war zu sehen und alles wurde ehrlicherweise auch im Rasenfunk genauso besprochen. Aber der eine Aspekt von dir, den du mitgebracht hast, ich glaube, der rückt alles nochmal in die Perspektive. Du hast geschrieben, der VfB hat die Saison gespielt, die wir uns alle vor 2 Jahren gewünscht haben. Graues Mittelfeld. Und jetzt kommt's. Das Problem ist, wir waren der Saison davor auf Platz 2. Und damit sind wir ja eigentlich beim Kern der ganzen Sache. Es ist völlig richtig zu kritisieren und Dinge anzusprechen. Und man kann auch nicht immer als Entschuldigung sagen, guck mal, wo wir hergekommen sind, Relegation, Union und so weiter und so fort. Aber dennoch ist ja der VfB dahergekommen. Und dennoch ist das ja eigentlich immer noch der nähere Referenzrahmen als eben die Champions League. Wo würdest du denn jetzt dann, deswegen dann abschließend gefragt, diese Saison und das, was der VfB geleistet hat, einordnen? Auf einer vielleicht Skala von 0 bis 10. 0 ist Ziel komplett verfehlt, 10 ist alle Ziele erreicht.
Ich glaube, das trifft letztendlich aufs Mittelfeld zu. Also bist du irgendwo bei einer 5 bis 6. Weil du hast eigentlich am Ende Platz 9. Also wenn mir jemand vor der Saison gesagt hat, wir stehen am Ende auf Platz 9, hätte ich gesagt, ist gut. Finde ich in Ordnung, passt. Mhm. Eben, wenn man weiß, wo wir herkommen, die 2 Jahre davor. Dass wir dann halt in der Hinrunde noch auf Platz 4 standen und dann eben die Rückrunde so viel kaputt gemacht hat, ist der Platz 9.
Es war übrigens Platz 5 eigentlich, aber das liegt an dem einen Spieltag im Januar. Aber okay. Vorm Winter lag der auf Platz 4.
Okay, aber wenn du da quasi, wenn du das als Referenz nimmst, wo du bei der Winterpause standest, dann ist einfach, dann muss ich sagen, ist der Platz 9 einfach zu wenig. Da haben wir zu wenig draus gemacht. Wir hätten die Chance gehabt, wirklich noch einen Ticken weiter oben zu stehen und ja, vielleicht finanziell uns nochmal ganz anders ja, auszurichten, wenn du wirklich nochmal unter die ersten 4 gekommen bist, was ich glaube wirklich, es wäre drin gewesen, wenn wir halt diese Heimspiel-Misere nicht gehabt hätten. Mhm. Und warum ich das gesagt habe mit diesem Platz 9 und der Saison, und ich glaube, der VfB hat natürlich auch, also der Verein hat durch die Transfers natürlich auch schon eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen. Wärst du vor der Saison hättest gesagt, hey, das ist cool, dass wir Champions League spielen, das ist super, aber wir investieren jetzt vielleicht keine 70, 80, also mit Jelch und so waren wir, glaube ich, bei 90 Millionen, die investiert worden sind. Das ist eine Wahnsinnssumme für einen Verein wie den VfB. Für andere nicht wirklich der Rede wert, aber für den VfB war das eine Wahnsinnssumme. Ich kann es jetzt leider nicht vom Gegenteil beweisen. Ich hätte gesagt, wenn Freiburg in die Champions League gekommen wäre, die hätten nicht annähernd so eine Summe investiert. Mhm. Bin ich ziemlich sicher. Die wären einen anderen Weg gegangen. Wenn ich einen Wunsch gehabt hätte vor der Saison, hätte ich gesagt, geht nicht diesen Weg. Investiert nicht diese Wahnsinnssummen, sucht nach kreativen Lösungen. Ich bin kein Spieler, Entdecker, aber vielleicht hätte es einfach noch ein paar etwas günstigere Varianten gegeben. Und dann wäre der Platz 9 heute auch nochmal ganz anders zu sehen. Aber du hast natürlich durch diese Invests von dem Unter, von dem Demirovic, mhm. Chabot, alter Kiel, hast du natürlich wahnsinnig viel Geld investiert. Und das hat auch nochmal ganz andere Erwartungshaltungen natürlich. Dann hast du schon, okay, die geben jetzt 90 Millionen aus. Da erwartest du als vielleicht Fan doch ein bisschen mehr, wie wenn man vor der Saison gesagt hätte, okay, Champions League ist geil, wir versuchen dann eine gute Saison zu spielen, aber wir machen jetzt keine verrückten Sachen. Mhm. Und ich finde schon 50 Millionen für 2 Stürmer ist schon, aus VfB-Sicht, ist das schon eine verrückte Sache. Also Dieses Gesamtpaket unter, was man da investiert hat, ein Demirovic für über, was waren es, 22 Millionen, das ist schon einfach wahnsinnig viel. Ja, wir haben viel Geld eingenommen und durch die Champions League und durch Verkäufe, aber trotzdem, es war so für mich schon an der Schwelle eigentlich zu ein Ticken zu verrückt. Und ich glaube, das hat einfach die Saison, lässt diese Saisonbewertung oder diese Gewichtung, was ist jetzt am Ende bei rausgekommen? Platz 9 ist gut. Es hätten 1, 2 Plätze höher sein dürfen, rein von dem, was eigentlich auch die Mannschaft kann, was sie oft gezeigt hat. Und ich glaube, die hätte man vor der Saison eben gesagt, hey, wir gehen ein bisschen einen dezenteren Weg, wären die meisten VfB-Fans auch nicht unglücklich gewesen.
Ja, das ist vielleicht...
Sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube, 2 Aspekte sind da eben nochmal zu hervorzuheben. Das eine ist eben, wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, der VfB landet vor Gladbach, Bach, vor Wolfsburg, vor Hoffenheim und in der Rückrundentabelle auch vor Leipzig, hättest du gesagt, ja, mega geil. Was sind wir? Rang 5? Oder haben sie sogar Rang 4 geholt? Ja. Und das ist eben der Kontext der Liga, was ich damit meine. Du hast eben einfach gesehen, es gab ein offenes Rennen um Rang 4 und in diesem offenen Rennen war sogar der SC Freiburg noch mit drin und Mainz 05 hat es am Ende geschafft. No disrespect, aber natürlich hast du da, also willst du als VfB-Fan, willst du das sein? Vor allem, wenn du aus so einer Vorsaison rauskommst. Also genau. Dieser Kontext hat dazu geführt, zu der gestiegenen Erwartungshaltung oder eben dem Hoffen darauf, dass es klappt. Und das andere ist, dass es ja richtig ist zu sagen, schaut mal, wo wir herkommen. herkommen, aber was du gerade sehr schön nochmal rausgearbeitet hast, ist, dass die Transfers gesagt haben, schaut mal, wo wir hinwollen.
Genau.
Die Transfers haben nämlich gesagt, auf jeden Fall Europapokal, ansonsten haben wir nämlich auch finanziell irgendwann vielleicht wieder ein Thema und auch die Vertragsverlängerung haben das gesagt, das hast du ja alles vorhin schon gesagt und das macht eben, glaube ich, nochmal deutlich, warum da schon jetzt ganz schön viel Druck drauf war auf diesem Pokalfinale für den VfB, jetzt ist es nochmal gut gegangen und gleichzeitig kann ich aber noch nicht abschätzen und das wäre jetzt deswegen meine Frage an dich, wie Fabian Wohlgemuth, Alex Werle und mit ihnen gemeinsam dann auch noch Sebastian Hoeneß, wie die jetzt die nächste Saison angehen wollen würden. Also wie ticken die? Ist es quasi eher ins höhere Regal greifen, weil man eben sagt, der VfB ist wieder da, Europa jetzt immer, das ist jetzt immer der Anspruch? Oder bewerten wir die kreativen Lösungen jetzt vielleicht ein bisschen unter, weil es halt mit Underfahr so ein bisschen so ein Sonderfall ist? Der ist ja quasi der Neuzugang der Vorsaison und dann musst du ihn irgendwie halten, willst das auch unbedingt und deswegen ist er teuer und Demirovic ist ja eigentlich nur deshalb auch in dieser Transferperiode geschehen, weil halt Gerassi diese Ausstiegsklausel mit drin hatte. Das sind alles Themen, die kann man diskutieren, ob das jetzt alles so perfekt gelaufen ist, aber daher kommt das ja, dass du quasi zwei Stürmer hattest, die so teuer waren und vielleicht war ja die eigentliche Transferstrategie Aldakil und Albilal und eben Finjelc und so weiter und so fort. Also, ja, jetzt habe ich eine sehr lange Frage gestellt, deswegen mache ich sie mal prägnanter. Stichwort Fabian Wohlgemuth, was glaubst du, welche Art von Transfers will er eigentlich haben für den VfB Stuttgart in der Zukunft?
Ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses Jahr keine 20 Millionen Euro Transfers mehr sehen. Das ist einfach auch mit dem Hinblick, die Einnahmen werden deutlich geringer sein. Es wird natürlich spannend zu sein, wer gehen wird. Ja, das wissen wir heute noch nicht. Also ich denke, Enzo Mjol dürfte so ein Kandidat sein, der den Verein vielleicht eher verlässt. Gerade ein Undav und Demirovic, bin ich mir sicher, dass die bleiben, dass die eher bleiben werden. Und daher hast du jetzt im Sturm gar nicht so das Riesenthema. Aber natürlich, es wird die Frage sein, wer gehen wird. Aber auch, glaube ich, auch wenn Angelo Stiller vielleicht geht.
Glaubst du das wirklich?
Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Also
ich glaube, der ist so fest verbunden mit Sebastian Hoeneß, dass wenn Sebastian Hoeneß bleibt, dann bleibt, glaube ich, Angelo Stiller.
Es wäre schön. Also ich würde mich freuen, wenn er noch eine Saison da bleibt. Ich weiß ja nicht. Also ich meine, es gibt ja immer diese Gerüchte und dann hörst du irgendwas. Ha ja, Barcelona, Hansi Flick und ich meine, sind wir ehrlich, angenommen, da sagt ein Verein wie Barcelona, hey, Angelo, wie wär's?
Da kann ich dir gleich den Stecker ziehen. Also dahingehend mach dir keine Sorgen. Hansi Flick ist mit der Grund, warum Angelo Stiller es bei Bayern nicht geschafft hat. Das würde mich extrem wundern, wenn der zu Hansi Flick zurückgeht. Also ich weiß nicht, woher da die Gerüchte kommen, die hätten so eine gute Connection, aber also zumindest die Bayern-Reporter, die ich kenne, die sind sich mit mir darin einig, dass, weil man stellt sich natürlich die Frage, warum spielt denn eigentlich Stiller jetzt bei Stuttgart und vorher bei Hoffenheim? Hätten die Bayern nicht vielleicht auch noch einen weiteren Sechser gebrauchen können? Und Teil der Antwort ist, der war Hansi Flick nicht schnell genug.
Ah, okay. Ja, aber also keine Ahnung, was der für Anfragen bekommt. Also ich glaube, es ist ein wirklich sehr, sehr guter Spieler, den wir in unseren Reihen haben. Hat es im Pokalfinale wieder gesehen mit seinen Pässen, mit seinen Balleroberungen. Also wirklich mit Sicherheit einer der wichtigsten Spieler,
die wir auch haben. War er auch fit genug und wurde nicht nur fit genug gespritzt. Also wissen wir natürlich nicht, aber
puh. Ja, das ist, du meinst, das ist keine langfristigen Auswirkungen. Hat er.
Ja.
Und aber wenn solche Spieler bleiben, glaube ich, sehen wir eher wieder Transfers in der Region, wie wir sie die Jahre davor gesehen haben. Also das heißt, da waren ja Transfers für 7-8 Millionen waren für uns viel und ich glaube, wir bewegen uns eher dann wieder in der Range. Und das glaube ich auch, so schätze ich Wohlgemuth an. Und das ist eher eigentlich auch das Ding, wo er sich gefühlt ein bisschen wohler fühlt. Das ist eher so sein Metier, eher so die bisschen günstigeren Transfers. So gefühlt war er so mit den ganz Großen. Das ist vielleicht die Summe, die auch natürlich logischerweise aus Paderborn und so weiter nicht gewohnt waren beim VfB. Da war das für ihn mit Sicherheit auch echt ein Umstieg, was da passiert ist. Und deswegen glaube ich, wir werden eher Transfers in ein bisschen einem kleineren finanziellen Bereich wieder sehen. Und vielleicht dann eben auch wieder so ein bisschen kreativere Lösungen. Also letztendlich ein Angelo Stiller für 5 Millionen von Hoffenheim holen. Das sind die Transfers, die ich persönlich eigentlich gerne beim VfB sehe. Also so eher diese etwas kleineren, sehr, sehr guten, sinnvollen Transfers. Und ich denke oder ich hoffe, dass wir da auch wieder dementsprechend hingehen. Und ich glaube auch, dass es der Weg des VfB ist. Aber man muss natürlich sagen, ich glaube, Werle hat es gestern Abend schon gesagt, hey, wir spielen wieder Europa League, das gibt uns andere Optionen. Man wird wieder investieren, weil man möchte natürlich schon den VfB langfristig da oben etablieren. Das heißt, da oben sind die Plätze, was weiß ich, 4, 5, 6, 7. Das ist das, glaube ich, wo der VfB sich selber, also Alex Werle, Fabian Wohlgemuth, wo wir uns sehen, wo die natürlich zugegeben auch viele Fans sich den VfB sehen. Und das ist da, wo wir hinwollen. Und das erreichst du halt nicht einfach so. Das heißt, du musst trotzdem noch investieren. Aber ich glaube nicht mehr in dem finanziellen Umfang, wie es vor dieser Saison war.
Aber jetzt hast du ja dann schon die Perspektive von Alex Werle hier mit reingebracht. Glaubst du, der wäre auch zufrieden und würde sich wohlfühlen mit Transfers mit 5, 6, 7, 8, 9 Millionen Euro? Meinst du, es geht Hand in Hand mit dem sich Fabian Wohlgemuth?
Ich glaube, Alex Werle würde tendenziell eher gern mehr Geld ausgeben. So vom Gefühl her. Ich glaube, das ist einer, der fühlt sich eher so Champions League und viel Geld, viele große Summen bewegen. Ich meine, er hat das Weltmarkenbündnis, böses Wort, ganz schlimmes Wort, mit eingefädelt. Das ist, glaube ich, das sind so die Regionen oder die Welten, in denen er sich sehr, sehr wohl fühlt. Also das heißt, ich glaube, der hätte sehr gerne nochmal in der Champions League-Saison gespielt, wo wir wieder richtig investieren können, wo man richtig Geld auf den Kopf hauen kann. Ich glaube, da sieht er sich gefühlt eher wie in der Euroleague. Aber es gibt uns, wie gesagt, Planungssicherheit. Und ich hoffe, sie übertreiben es nicht im finanziellen Aspekt, weil wir hatten es ja schon jetzt ein paar Mal gehabt. Nicht, dass man das wieder bereut, sondern die Transfers einfach auf einem Niveau macht, die zu uns passen, die dann auch zur späteren Platzierung Platz 9 eben passen, und zu Platz 9 passen zugegeben, finde ich keine 22, 25 Millionen Euro Transfers. Das passt für die Platzierung nicht unbedingt.
Und dann muss man ja dazu sagen, es gibt noch einen weiteren Faktor, und der heißt Sebastian Hoeneß. Und da sind zwei Dinge, glaube ich, zumindest erwähnenswert. Das eine ist, man richtet den Kader nie zu 100% am Trainer aus, weil die Trainer das am schnellsten wechselnde Gut im Fußball sind. Wenn du allerdings bei einem Trainer so nachhaltig bewiesen bekommen hast, welche Qualität er hat, und das müssen wir jetzt ja gar nicht mehr diskutieren bei Sebastian Hoeneß, dann würde ich, wenn er sagt, ich brauche jetzt einen erfahrenen Innenverteidiger zum Beispiel, und ja, der kostet dann vielleicht 15 Millionen Euro, da würde ich dann, glaube ich, eher drauf hören, als wenn das jetzt eben ein Trainer wäre, der erst seit ein paar Monaten da ist oder erst eine Saison gespielt hat und wir nicht wissen, war das jetzt nur eine Eintagsfliege, weil wir auch das entsprechende Glück an den richtigen Stellen hatten. Und das andere ist, dass ich glaube, dass du das jetzt eigentlich richtig ausnutzen musst, dass du einen dieser goldenen Trainer gefunden hast, der Spieler entwickeln kann und der auch kein Problem damit hat, junge Spieler zu haben. Vielleicht sogar, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht liegt ihm das sogar näher, weil die hören noch eher zu, wenn er ihnen etwas beibringen will und wenn er sie öffnen möchte für neue Ideen. Sind vielleicht nicht so abgeschlossen wie, weiß nicht, also Extrembeispiel jetzt Leonardo Bonucci bei Union, der hat jetzt bestimmt nicht bei Urs Fischer irgendwie auf beiden Ellenbogen gestützt, ihm gelauscht, wie der jetzt nochmal erklärt, wie man eine Innenverteidigung spielt. Und das müsstest du jetzt auch noch nützen, solange du dieses gut Sebastian Hoeneß hast, und ich bin sehr gespannt, welchen Mittelweg der VfB da findet. Wie viel Wohlgemuth, wie viel Werle, wenn wir die jetzt einfach mal als entgegengesetzte Pole nehmen, die sie hoffentlich nicht sind, aber wir haben es ja gerade so ein bisschen versucht zu begründen, bin ich total gespannt, wie der VfB das macht und wie weit man da auch jetzt schon in der Planung ist und ob man jetzt nur noch gewartet hat auf, ist es Europapokal, ja oder nein, und jetzt, okay, jetzt gib ihm, und dann können wir vielleicht sogar schon möglichst bald ein paar Dinge verkünden.
Also ich glaube, da war mit Sicherheit, die Vorbereitungen liefen schon und man hat mit Sicherheit gewartet, ob es für die Europa League reicht. Und du hast eigentlich einen sehr interessanten Aspekt gesagt, der mir auch aufgefallen ist. Ich finde, es gibt so ein paar Transfers, die waren eindeutig Hoeneß-Transfers. Mhm. Also dessen Stiller, klar, gekommen ist, das war ein Hoeneß-Transfer. Nyong letztendlich auch, der zum Beispiel aber nicht funktioniert hat. Ja, und dann hast du ein paar, oder einen Transfer der eindeutigen Hoeneß Transfer war Brun Larsen. Ja, der ist natürlich gekommen, weil Hoeneß diesen Spieler wollte. Und da hat der VfB ihm ja eben auch zugestanden, den Spieler kriegst du. Ja, das ist dein Wunschspieler, den holen wir dir. Brun Larsen hat ein paar anfangs ein paar gute Spiele gehabt. Danach ist er eher so ein bisschen unter ferner Liefen gewesen. Und dann ist halt interessant, welche Spieler sind eigentlich von wem initial gekommen? Also zum Beispiel glaube ich eben, dass ein Jeff Chabot gefühlt war jetzt nicht unbedingt ein Hoeneß-Transfer, wir hatten es vorhin schon, weil du sagst, das ist eigentlich nicht das, was er braucht, um sein Spiel zu machen. Ein komplett untergegangener Schweizer Nationalspieler Rieder, den wir haben, der am Anfang ein paar Mal gespielt hat, aber am Ende überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Und da fragst du dich, ja, kam der jetzt, weil Wohlgemuth gesagt hat, cool, ich krieg den, ich hol den? Oder war das ein Wunschtransfer von Hoeneß? Ich finde, du hast so ein paar Transfers, wo es total interessant ist, wo du das Gefühl hast, einmal, das ist ein Wohlgemuth-Transfer, der hat gesagt, ja, den holen wir, den kriegen wir. Und andererseits sind so Hoeneß-Transfers. Also manchmal das Gefühl, habt ihr miteinander gesprochen? Also wie habt ihr euch abgestimmt? Weil manchmal hat das Gefühl nicht zusammengepasst. Also ich weiß jetzt auch nicht zum Beispiel, ob ein Demirovic ein unbedingter Wunschtransfer von einem Sebastian Hoeneß war. Ich weiß es nicht. Also manchmal hat man das Gefühl, hat auch nicht so ganz gepasst. Und da ist es eben sehr spannend zu sehen, weil du hast es auch richtig gesagt, du solltest die Transfers nie vom Trainer abhängig machen. Ja, das ist einfach nur offen zu sagen, der Trainer sagt, ich will die und die Spiele und du holst sie alle, dann stehst du halt in einem Jahr doof da, wenn der Trainer nicht mehr da ist, wenn er entlassen worden ist, wenn er geht, weil er einen besseren Verein hat, wo er noch mehr Perspektive hat. Und es sind so ein paar Transfers, die, finde ich, waren sehr gemischt diese Saison. Ja, also wo mir es nicht ganz klar war, warum was passiert ist. Ich hatte gerade Brun Larsen gesagt, ja. Also warum ist Silas abgegeben worden? Silas ist abgegeben worden, weil er nicht viel nach hinten arbeitet. Das ist richtig. Das ist nicht seine Lieblingsaufgabe. Aber das war ein Spieler, wenn er in den letzten 20 Minuten oder 30 Minuten gekommen ist, extrem nach vorne gewirbelt hat, da Unruhe reingebracht hat und auch mal Chancen erarbeitet hat. Dann holst du einen Brun Larsen, wo ich denke, naja, also nach hinten arbeiten ist jetzt auch nicht unbedingt seine Spezialität. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, Mensch, geil, wie der für die Defensive mitarbeitet. Und da fragst du dich, wie passt das zusammen? Ja, du gibst einerseits einen Silas ab, von dem du sagst, naja, arbeite zu wenig nach hinten, dann holst du einen Brun Larsen. Und es waren so ein paar Transfers, wo ich echt nicht ganz klarkomme, wer da die treibende Kraft war, warum der Spieler am Ende gekommen ist.
Also gut, es muss ja auch nicht immer sein, dass es quasi zu 100% ein Sebastian Hoeneß-Transfer ist. Ja. Ne? Man wird sich da schon, aber klar, also bei Brun Larsen, da scheint es zumindest eine klare Präferenz von ihm gewesen zu sein. Er hat ja auch sehr begründet, dass er die Geschwindigkeit von ihm schätzt und so weiter und so fort. Aber du konntest schon an der Reaktion von Hoffenheim-Fans ablesen, dass die jetzt auch sich eher gedacht haben, was wollen die eigentlich mit dem? Und als jemand, der viele Hoffenheim-Spiele gesehen hat, kann ich sagen, die Frage habe ich mir auch gestellt und dachte mir, okay, was habe ich nicht gesehen? Und zumindest die kurzfristige Antwort ist, nichts. Ich habe alles gesehen, was Brun Larsen zu bieten hat und es reicht nicht. Aber auch da muss man halt auch sagen, der VfB ist, glaube ich, auch ein Verein, wo du auch durchaus ein bisschen Zeit brauchst, um reinzukommen. Denn es ist ein komplett anderer Fußball, als ihn 16 andere Teams spielen in der Bundesliga. Der VfB hat den dritthöchsten Ballbesitz der Liga und das ist das, was die Spieler nicht kennen. In der Regel spielst du, wenn du jetzt nicht gerade erst in den Profifußball gekommen bist, dann spielst du bei Teams, die den Ball eher nicht haben, die eben ganz viel aus der Denke, wie spielen wir ohne Ball Fußball kommen. Das heißt, da müsste man jetzt auch Brun Larsen zum Beispiel ein bisschen Zeit zugestehen. Vielleicht macht er im nächsten Jahr einen Schritt und dann sagen wir, ah, okay, alles klar. Da musst du jetzt quasi erstmal umswitchen, wie es jetzt hier läuft beim VfB und dann wird es besser. Aber das ist eben das Interessante, wenn du jetzt nämlich zum Beispiel nur auf die Transferpolitik geguckt hättest und nur auf Zugänge und Abgänge und dann ich danach gesagt hätte, das, was du gerade auch schon gesagt hast, VfB Platz 9, da hätten wir gesagt, ja, so schaut's aus. Sie hatten ein paar Treffer, hatten aber auch ganz viele Transfers mit dabei, wo man sagt, okay, ist in Ordnung. Und sie hatten richtig harte Abgänge. Und dafür ist dann Platz 9 wunderbar, wenn du dann aber halt die ganzen Schiedsrichterentscheidungen, vergebene Torchancen, dumme Platzverweise siehst, die Elfmeter, dann denkst du dir, ah, und wenn du halt siehst, wer alles in dieser Saison sich wirklich zu doof angestellt hat, um in den Europapokal zu kommen, eigentlich ja auch der VfB über die Tabelle, dann denkt man sich so, oh meine Güte, ey, was wäre drin gewesen. Aber das haben wir jetzt ja schon rausgearbeitet. Bevor wir uns wiederholen, würde ich sagen, machen wir eine Schleife um diese Saison. Und diese Schleife, auf der steht Saison Awards drauf. Denn du darfst jetzt noch deinen MVP küren, deinen Unsung Hero und deinen Moment der Saison. Wer ist denn dein MVP geworden? Vielleicht gar nicht so einfach in dem Jahr.
Ja, da habe ich echt überlegt. Aber gestern, das Spiel hat es mir eigentlich auch nochmal gezeigt. Okay. Es ist letztendlich Angelo Stiller.
Ja.
Du hast es gestern wirklich gesehen, was ihn ausgemacht hat, diese Pässe, die er spielen kann, wie er das Spiel doch dann dirigiert und leitet. Also letztendlich ist es er für mich, war der Spieler der Saison und er ist, wir hatten es vorhin ja auch schon, er ist einer von denen, die einfach komplett solide die Saison durchgespielt haben. Und daher ist das mein Mann des Jahres oder der Saison.
Ich garniere das mit einigen Statistiken. Man kann ganz viele nennen bei Angelo Stiller, also bei den Progressive Passes, wo ich vorhin schon Mittelstädt hervorgehoben habe, da ist er auf Rang 3 bei den Pässen in den Strafraum auf Rang 10 aller Bundesligaspieler. Und ich glaube aber, was keine Rolle am besten beschreibt, ist, es gibt eine Statistik, nämlich die Pässe ins Angriffsdrittel. Und da ist Angelo Stiller auf Rang 3 und auf Platz 1 ist Joshua Kimmich und auf Platz 2 ist Granit Xhaka und auf Platz 3 ist dann genau der, der quasi der Kimmich und Xhaka vom VfB Stuttgart ist, nämlich Angelo Stiller. Das ist also unglaubliche Saison wieder gespielt und eben wie gesagt, also man kann wirklich nur hoffen, dass jetzt keine Langzeitschäden oder so weiter entstanden sind, dass er einfach wirklich fit war jetzt für dieses Finale. Aber wie gesagt, höchste Spekulation. Er hat gesagt, danach in der Mixzone, ja, ab der 60. Minute, als das Spiel langsam anstrengend geworden wäre, hat er gesagt, ab der 60. Minute, da hätte er den Fuß dann auch gespürt. Und er hat aber auch gesagt, er hätte nicht, also es war nicht unbedingt der Plan, dass er so lange spielt. Das, ja, jetzt, und den Rest warten wir einfach entspannt ab. Ja. Genauso entspannt, wie wir jetzt dann einen Unsung Hero abwarten. Oder wurde er vorhin schon kurz besungen von uns beiden?
Ja, er wurde schon besungen.
Ja, okay.
Also, es ist für mich, er fällt auch so ein bisschen immer hinten runter eigentlich, weil er natürlich nie so auffällig ist wie so der klassische Offensivspieler. Aber für mich ist es echt eigentlich Maximilian Mittelstadt. Ja. Ist einfach, hat eine super, super Saison gespielt, wirklich konstant sehr gut gespielt. Und ist vielleicht einer, der halt eben ein bisschen untergeht, also untergeht ist falsch, aber der vielleicht ja nicht immer so auffällig ist, aber er ist wahnsinnig wichtig für die Mannschaft. Und deswegen ist es eher, also, mir tut es jetzt noch irgendwie ein bisschen leid, dass ich Nick Woltemade nicht unterbringen konnte, aber der ist ja kein Unsung Hero. Das ist halt definitiv, aber er ist leider halt auch nicht der MVP, ist er halt auch nicht. Aber der kriegt irgendein extra Schleifchen, irgendein extra Sternchen, also für die Entdeckung der Saison, definitiv.
Aber wirklich. Und Maximilian Mittelstädt muss man wirklich nochmal betonen. Wir haben vorhin vor allem die Offensivqualitäten gelobt. Defensiv einfach, das war ja das, warum man so Zweifel haben konnte, als er von Hertha zum VfB gekommen ist. Dass er offensiv mit seinen Flanken eine Gefahr erzeugt, auch mit relativ guten Standards, nicht so schlecht ist als Vorlagengeber und eben auch relativ sprintstark ist, die Linie entlang, das haben wir alle gesehen. Aber die Frage war eben, wie stabil ist er in der Rückwärtsbewegung? Und da fand ich, der linke Flügel von der Abwehrseite her gesehen, war viel weniger das Problem als die rechte Seite, auf der ja auch Sebastian Hoeneß alles Mögliche ausprobiert hat über Sterzu, Stenzel und jetzt Wagnermann. Und die große Chance, der Lattentreffer von Bielefeld. Was hat da nicht gestimmt beim VfB? Wagnermann hat sich rausziehen lassen, Bielefeld hat über den linken Flügel in den linken Halbraum und dann tief wieder auf den linken Flügel und dann waren alle in Bewegung. Es hätte innen noch verteidigt werden können, ein bisschen Pech gehabt, aber dann wieder Glück gehabt, der Ball ging an die Latte. Aber das wäre auf der Mittelstädtseite nicht passiert, meiner Meinung nach. Da hatte zwar Saren Rennbasee einzelne Chancen, aber du kannst, ich glaube, es gab eine Flanke und das war die in der zweiten oder dritten Minute, ganz am Anfang, da haben sie einen langen Ball gespielt. Das war das einzige Mal, dass Mittelstädt nicht gesehen hatte, dass in seinem Rücken Saren Rennbasee steht und quasi nicht im Abseits steht. Es ist ihm danach das ganze Spiel über nicht mehr passiert. Ich habe da sehr drauf geachtet und habe mir auch gedacht, ich habe Maxi Mittelstädt auch mal irgendwann im Olympiastadion für Hertha gesehen, weiß ehrlich gesagt nicht mehr bei welchem Spiel, aber das nochmal an dieser Stelle zu sehen, irre Entwicklung, die er genommen hat, defensiv.
Wahnsinn. Ja, und daher für mich absolut der Mann. Und wie du auch gesagt hast, der kommt als mehr oder weniger Ersatzspieler von Hertha her. Du hast keinerlei Erwartungen an diesen, an den Spieler. Und er macht sich so prima und hat, kommt ja auch noch dazu, er ist ein super sympathischer Kerl. Ja, der kommt super sympathisch rüber. Das finde ich ist ja immer noch so eine Kombination. Ja, also du hast ja nicht nur das Sportliche, sondern in seinen Interviews, wie er geweint hat nach dem Einzug ins Finale, ja, wie der einfach emotional, hey, ich spiele in meinem Olympiastadion daheim. Wie kannst du so jemanden nicht mögen, weißt du? Also,
stimmt, Mittelstädt hat uns auch gegrüßt, als er gekommen ist. Der ist nur gleich zu den KollegInnen vom Fernsehen gelaufen, deswegen. Stimmt, ja. Siehste, sehr gut. Also, wie du siehst, ich widerspreche dir jetzt wirklich gar nicht bei diesem Unsung Hero. Jetzt bin ich gespannt, was dein Moment der Saison ist und ich frage mich, ist er länger als 24 Stunden her?
Nee. Also ich glaube, ich hatte natürlich auch überlegt und da habe ich habe mir als Kommentar eingetragen, schauen wir mal, weil ich natürlich gedacht habe, naja, wenn wir das Ding jetzt verkacken gestern, dann muss ich mir echt noch einen guten Moment raussuchen. Und so ist es ganz klar, das war der Pokalsieg gestern.
Gab's da einen Moment für dich, also wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt haben wir es, oder war es der Abpfiff, war es, als der Pokal hochgehoben wurde, oder?
Also eigentlich mit der emotionalste war das erste Tor. Das ist dieses erste Tor, vor allem, weil ja kurz davor dieser Lattentreffer war, wo du gedacht hast, Mann, konzentriert euch, reißt euch am Riemen. Und dann 2-3 Minuten später, Nick Woltemade läuft auf das Tor zu. Also da war bei mir quasi, glaube ich, so diese Erlösung oder diese Freude, der Jubel am stärksten. Die anderen Tore natürlich auch super gefreut. Und aber ich glaube, so das erste Tor war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, wir sind auf einem verdammt guten Weg.
Aber wirklich. Und Martin, du bist einfach so ein gottverdammter Podcast-Profi, weil jetzt hast du ja doch Nick Woltemade noch in die Awards mit reingekommen. Ja. Es ist einfach fantastisch. Es fügt sich alles beim VfW am Ende dann doch. Das heißt, wir haben nur noch eine Aufgabe, nämlich die Saison als Fortbewegungsmittel zu beschreiben. Jetzt musst du ein bisschen kreativ werden, Martin. Was ist es geworden?
Es ist geworden ein, das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, ein DeLorean DMC-12. Ja. Warum ist er das geworden? Er hat außen eine sehr schöne Hülle, aber hat so ein paar Produktionsfehler gehabt. Also er war immer der DeLorean, also wer ihn kennt aus Zurück in die Zukunft, natürlich ohne Fluxkompensator, sonst funktioniert es gar nicht. Das Auto hatte verdammt wenig PS, hatte nur 132 PS, ist ein bisschen schwer in die Gänge gekommen, sah immer cool aus. Und für mich ist, du wirst einen Rückblick auf diese Saison, wirst du dieses wunderschöne Auto sehen. Und du wirst über die technischen Schwächen wirst du hinwegsehen können, weil am Ende dieser Pokalsieg, in dem Fall das wunderschöne Auto stand und dass er innen drin Produktionsschwächen hatte und nicht gut produziert war, interessiert am Ende wirklich niemand mehr. Deswegen ist die Wahl auf dieses Auto gefallen.
Das ist eine sehr gute Wahl, die ich allerdings nicht zum ersten Mal in diesem Rasenfunk Royal höre. Soll ich dir verraten, wer auch den DeLorean ausgewählt hat?
Ja.
Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Raber Leipzig. Kai Bieler hat mit einer ganz ähnlichen Begründung gesagt, wer hätte gedacht, dass wir hier noch eine Gemeinsamkeit von Leipzig mit dem VfB finden. Aber ja.
Kann ich mitleben. Ist okay.
Du wirst jetzt mit allem leben können. Man merkt die Erleichterung und auch dieses jetzt versöhnliche Ende dieser Saison hat man auch dir angemerkt. Und ich kann mich einfach nur bei dir bedanken, dass du die Saison mit mir durchgegangen bist, dass du so offen dafür warst, dass ich hier so viel vor mich hin monologisiert habe. Ich hatte offenbar großen Redebedarf zum VfB Stuttgart, aber ich habe auch unheimlich viel über diesen Verein, über die Spieler, über die Spiele nachgedacht und auch über das Feedback der Hörerinnen und Hörer, das ich bekommen habe. Deswegen musste das offenbar heute raus. Deswegen danke, dass du das mitgemacht hast und hier mit dabei warst.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht noch, VfB-Fans sind manchmal etwas anstrengend, aber das weißt du selber. Ich nehme sie nicht in Schutz.
Ich sag dazu gar nichts. Denn ich möchte keine E-Mails. Bitte nicht. Bitte lass mir die Sommerpause und dann nach dem nächsten Tabellentipp dann wahrscheinlich wird es wieder losgehen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu fragen, wann gibt's die Saison-Rückblicksendung im Brustring-Talk?
Werden wir auf jeden Fall machen, wieder mit den Kollegen von rund um den Brustring zusammen. Wir sind ja so ein bisschen inaktiver geworden. Wir machen vor allem noch den Rückblick, die Saisonvorschau und die Rückrunde und also zwischen Rückrunde, Hinrunde und Rückrunde. Das sind noch unsere Hauptdinger und das macht dann immer sehr viel Spaß mit den Kollegen von rund um den Brustring. Da freue ich mich schon wieder drauf. Das wird auch dieses Jahr wieder ein sehr schöner Abschluss der Saison werden, ein zweiter Abschluss. Und da freue ich mich auch schon drauf. Also kommt auf jeden Fall wieder was.
Sehr gut. Ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Und generell kann man sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt ja, also an VfB-Podcasts mangelt es ja nicht. Und wenn ihr noch mehr in Erinnerung schwelgen wollt an dieser Saison, dann werdet ihr da einige finden. Auf rasenfunk.de/Fußballpodcast bekommt ihr eine Liste aller uns bekannten, gerade aktiven Fußballpodcasts. Wenn da noch was fehlt, dann schreibt ihr uns einfach, dann kommt das irgendwann in der nächsten Zeit mit drauf. Da könnt ihr generell reinhören und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Rasenfunk unterstützt. Das könnt ihr auf verschiedene Arten und Weisen zu tun, zum Beispiel indem ihr diese Folge hier weiterempfehlt, in Foren, WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort. Gerne auch, indem ihr den Rasenfunk bewertet in den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und zuletzt natürlich auch, indem ihr den Rasenfunk finanziell unterstützt. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren alles, was wir hier tun, inklusive auch so eine Reise nach Berlin zum Beispiel zum Pokalfinale, ausschließlich mit eurer freiwilligen Unterstützung nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt euch einfach, welchen Gegenwert hat so eine Sendung wie vielleicht auch diese hier oder vielleicht auch die komplette Coverage in dieser Saison für euch. Und dann geht ihr auf rasenfunk.de und klickt auf den Unterstützen-Button. Und dann erfahrt ihr, wie man uns unterstützt. unterstützen kann. Geht via PayPal, Kreditkarte, Google Pay, Direktüberweisung, alles ist möglich. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützt haben. Wenn ihr Feedback habt, sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch in die anderen Sendungen dieses Royals reinhört. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.